sehen, dass Menschen zueinander stehen. Kinder sind die Zukunft und wir ernten, was wir säen. Wir kommen zusammen voran, was uns eint, ist unser Tatendrang. Wir vertrauen auf uns, weil man alles schaffen kann. Komm, wir wissen eins genau, der Himmel ist weiß-blau, alles fühlt sich hier so frei an. Wir sind stolz, wir sind stolz auf Bayern, stolz auf unser Land. Bayern ist das Band, das uns verbindet. Wir sind stolz auf Bayern, gemeinsam Hand in Hand. Für unser Heimatland.
Es ist die Magie aus Tradition und Fantasie. Wir kommen hoch hinaus, doch verlieren den Boden nie. Kein allein und füreinander da zu sein, das ist bei uns so Brauch und darauf bilden wir uns was ein. Komm,
wir wissen eins genau, der Himmel ist weiß-blau, alles fühlt sich hier so frei an. Wir sind stolz auf Bayern, stolz auf unser Land. Stolz auf Bayern, stolz auf gemeinsam Bayern. Hand in Hand. Für unser Heimatland. Wir sind stolz auf Bayern, gemeinsam Hand in Hand. Für unser Heimatland.
Der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Wahrheit und Moral mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 36. Ist das eigentlich eine Zweierpotenz? Nein. Ja, mit Dennis Mohrhardt ist da.
Ja, genau. Und stolz auf Bayern.
Und Renkebohm, ne? Kennt ihr. Dennis, du hast voll ins Intro gegluckert. Mit deinem Glas.
Ach so.
Ja.
Du musst mich ausmachen vorher.
Ja, das kann ich ja nicht sehen, dass du, also du bist so weit weg, da brauche ich ja meine Brille, zu sehen, die ich nicht habe, um zu sehen, dass du denkst. Ja, wir sind wieder im halligen Altbau.
Ich wohne im Palast.
Ja, genau. In Ost-Berlin.
Ja.
Und die sind diesmal heute mit ohne, das darf ich nicht sagen, weil das macht der Tim immer, der Britdorf. Wir sind heute ohne Cornelis, weil der
irgendwo ist
im Urlaub. Irgendwo.
Urlaub oder irgendwo sonst?
Nee, Urlaub.
Urlaub?
Den ganzen September Urlaub und ist sonst wo in der Welt.
Ach so, ja. Möchte ich auch haben.
Ja, ich habe ja noch
Urlaub. Ja, ja.
Ich habe sogar morgen noch frei, aber dann, dann muss ich, Dienstag muss ich wieder los. Ja, alles schlimm. Wir, was machen wir jetzt eigentlich? Wir rauschen mal direkt. Wir fangen einfach mal an.
Nein.
Mit dem Scheiß. Natürlich.
Nein. Also erstmal müssen wir mal ganz ordentlich anfangen. Dankeschön für die Flatterklicks im August.
Ja, davon rede ich ja.
Ach so.
Genau von diesen Sachen.
Ich dachte, du willst direkt schon.
Nein, hier Käse. Die ersten 20 Minuten müssen noch immer verschwendet werden mit Unsinn.
So. Genau. Ich dachte, ich habe auf deinen Einsatz jetzt gewartet.
Nee.
Genau. Danke für die Flatterklicks im August.
Ja, vielen Dank.
Was gibt's noch zu danken? Nee, übrigens nichts. Also bei der letzten Folge war es ein bisschen mickrig mit den Flatterklicks, um es uns zu beklagen, aber das liegt ja lange daran, dass ich es kaputt gemacht habe.
Hast du es kaputt gemacht oder war da einfach das?
Nee, ich habe es kaputt gemacht.
Okay, alles klar. Und wie?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ah ja.
Es war aber eine Zeit lang kaputt.
Genau.
Und es ist keinem aufgefallen. Was machst du denn da?
Was mach ich da?
Was passiert? Irgendwas hast du da. Was machst du da? Also du bist weg.
Ja, ich bin weg. Ich höre es wohl.
Was ist denn los? Steck mal richtig rein.
Ist richtig drin.
Ja, wirklich?
Ja.
Vielleicht bin ich auf dem... Ist was kaputt gemacht.
Nein. Ist alles gut. Das liegt am Mischpult. Hörst du mal hier? Da ist irgendwas.
Ah, siehst du, jetzt bin ich wieder da. Da ist irgendwie ein Wackelkontakt im... Also der erste...
Das hast du aber bestimmt absichtlich eingebaut, um
den
Ersatz
gar nicht
zu beschleunigen.
Gar nicht. Aber ich meine, ich hätte ja noch tauschen können. Ich hätte
ja
noch irgendwie hier...
Den dritten, ja.
Genau, einen dritten eigentlich. Aber das... So Schreck und das am Sonntag. Wo wir doch heute alle ruhen sollen und dem Herrn preisen und so.
Und CSU wählen.
Ja, genau. Aber zur Wahl kommen wir später noch.
Ja. Haben wir noch was in der Vorberichterstattung? Eigentlich nicht, oder?
Nee, eigentlich nicht. Dann machen wir mal weiter.
Das waren aber schnelle 20 Minuten.
Ja, ne, wir müssen auch ein bisschen Gas geben. Wir wollen nämlich später noch weg. Wo wir hingehen, das...
Ja, Cliffhanger.
Das erzählen wir euch gleich.
Ja, ja.
Wir erreichen jetzt den Bahnhof.
Anycast, Bahnfragen.
Ausstieg in Fahrrichtung rechts.
Ja, unsere allerliebste Lieblingsrubrik ist wieder da. Die Anycast Bahnfragen. Und diesmal...
Ist doch keine Rubrik.
Doch. Ist doch eine Rubrik.
Ist eine Nicht-Rubrik, also eine Nicht-Nicht-Rubrik.
Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch noch eine Unterrubrik für die Rubrik. Ja. Und die heißt Anycast fragt nach...
Ach so, also wir stellen jetzt Bahnfragen.
Genau, wir stellen jetzt Bahnfragen.
So eine Fragen an die Bahn.
Genau, wir haben Fragen an die Bahn gestellt. Und zwar ist uns gesteckt worden von jemandem TM, dass...
Quelle Internet.
Quelle Internet, dass die Bahn geplant hatte, Lohnsenkungen im weiteren Sinne durchzusetzen.
Lohnkürzungen?
Lohnkürzungen, wie auch immer man das bezeichnen will. Und zwar... Gibt es bei der Bahn, wir reden hier von der DB-Sicherheit in diesem Fall.
Das heißt, Sicherheitspersonal auf Bahnhöfen, in Zügen, die laufen halt hinten in so richtigen Uniformen rum und hinten steht dann groß drauf DB-Sicherheit.
Genau. Und die DB-Sicherheit bildet halt auch Sicherheitskräfte aus und stellt die nicht nur ein, also stellt die ein und bildet aus und so weiter und so fort. Und da ist uns gesteckt worden, dass da geplant war, es gibt zwei Ausbildungsgänge. Es gibt einmal die Fachkraft für Sicherheit und, jetzt habe ich schon wieder vergessen, verdammt. Hier ist noch Fachkraft für Sicherheit und das ist jetzt peinlich. Ich hätte das auch öffnen können. Wir haben auch was zum Lesen für euch. Das kann ich in der Zeit schon mal ankündigen, in der ich das jetzt suche. Und zwar haben wir nämlich ein PDF mit unserem E-Mail-Verkehr. Hat uns die Bahn freundlicherweise genehmigt, das zu veröffentlichen. Was anderes blieb mir noch gar nicht über. Um mal ehrlich zu sein, zu den Antworten kommen wir gleich noch. Jetzt kommt's gleich. Wir müssen jetzt leider warten.
Okay.
Also Fachkraft gibt es einmal, ein dreijähriger Ausbildungsgang ist das, und dann gibt es noch einmal die Servicekraft desselben für Sicherheit und irgendwas. Und das ist dann ein zweijähriger Ausbildungsgang. Und was die Bahn jetzt vorhatte, so wurde uns berichtet, ist, dass die Ausbildung zwar noch dreijährig sein soll, also Fachkräfte ausgebildet werden sollen, die dann aber nur wie Servicekräfte bezahlt werden, also wie Leute, die nur eine zweijährige Ausbildung gemacht haben. Und zwar sollte das war nicht so ganz klar, zumindest für Übernahmen nach Ausbildung gelten, aber eventuell auch für generelle Neuanstellungen, auch wenn die nicht ausgebildet wurden bei der Bahn. Dazu, das heißt, warte, Moment, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, genau, und Servicekraft für Schutz und Sicherheit, das sind die beiden.
Schutz und Sicherheit, SS.
Mhm.
Tut mir leid.
Und die sollte dann, also um das mal auch mal in Zahlen auszudrücken, das kommt dann ungefähr, wenn man als Servicekraft bezahlt wird, kommt das ungefähr, wenn man alleinstehend ist und ohne Kinder, so auf 1.100 € netto raus. Also auf der Hand.
Danke, ich wollte gerade einwerfen.
Ja. 1.100 € auf der Hand für eine Vollzeitstelle. Was natürlich schon ein bisschen wenig ist, gerade in diesem Sicherheitsbereich, wo man ja eigentlich irgendwie ein bisschen Verantwortung übernimmt. Mag man meinen. Da haben wir der Bahn jetzt ein paar Fragen gestellt. Das könnte ich jetzt alles vorlesen, das ersparen wir euch. Wir werden einfach ein PDF hochladen, da könnt ihr euch das durchlesen. Da ist dann auch die E-Mail-Antwort der Bahn. Die
Hast du auch die erste bekommen, die Antwort?
Was?
Ja, die Bahn meinte so nach dem Motto, ja, auf unsere erste E-Mail haben sie nicht reagiert.
Ja, genau. Das war überhaupt noch, das war ganz toll. Das sehen Sie dann auch. Hier, hallo Herr Brunner, da haben Sie auf meine erste Mail noch nicht reagieren können. Ja, hab ich, weil es gab keine erste Mail. Das war die erste Mail, die ich bekommen habe. Also Montag habe ich die Mail geschickt und habe gesagt, Antworten sind so bitte bis Freitag, dann können wir das noch irgendwie in die Sendung einbauen. Haben sie dann auch gemacht. Aber halt Freitagmittag und dann stand da irgendwie drin, ich hätte schon mal eine Mail bekommen. Habe ich aber gar nicht. Ich habe sogar noch im Spam-Ordner gekramt, war also irgendwie Käse. Da ist sie dann, das habe ich ihr dann auch noch geschrieben und da ist sie dann auch im weiteren Gespräch nicht mehr drauf eingegangen. Die gute Frau Kaiser von der Pressestelle der Deutschen Bahn. Ja, also genau. Es gab dann, so ging es dann weiter, also der Betriebsrat hat erstmal davon abgeraten, sich in diesem Bereich ausbilden zu lassen bei der Deutschen Bahn. So ging es dann weiter, also so wurde uns mitgeteilt, wir müssen ja immer hier, um hier nicht justiziabel zu sein, das Ganze wachsweich formulieren. Dazu möchten wir sagen, dass wir aber schon finden, dass unsere Quelle einigermaßen sicher ist und da auch an der Stelle Einblick in Interna vorhanden ist. Das heißt, wir sind uns eigentlich relativ sicher, dass die uns nicht angeflunkert hat. So. Dann gab es so internen Stress. Es hat auch die Jugendauszubildenden Vertretungsdings, wie heißt das noch?
JVA. Ja. JVA, was sage ich denn da?
Das ist sehr gut. Genau. Ja,
doch.
Die JVA Tegel hat dann Druck gemacht. Nein. Die
doch, haben JVA.
Echt, was jetzt?
Ja, natürlich. Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ich habe nicht Unsinn geredet. Ich habe gerade nochmal gegoogelt.
Super. So, die haben dann auch noch ein bisschen Druck gemacht und dann...
Nee, sorry. Ich,
JZA wahrscheinlich.
Nee, JAV.
JAV, ah.
Ach gut. Gott, sorry.
Stimmt, JAV. Ja, das
nicht
das
JVA, kenn
ich. Das kenne ich sogar, das Kürzel. Egal. Die haben dann ein bisschen Druck gemacht und dann wurde das wohl wieder zurückgenommen. Allerdings mit der Maßgabe, dass dann im nächsten Jahr keine neuen Azubis eingestellt werden sollen. So. Und
nach dem Motto... Ja, so, wenn nicht so, dann halt so.
Genau, dann müssen wir halt irgendwie andersrum sparen. Da in dem, wir haben dann auch so die Fragen dahingehend gestellt, ob dann damit das dann sozusagen eingespart werden sollte. Und
in dem Hintergrund von Mainz?
Es kam ein paar vor dem Hintergrund, genau, in Mainz und dann den ganzen Kram, so ob nicht das Staatsunternehmen Bahn eine besondere Verantwortung dafür hat für ihre Mitarbeiter, bla bla bla. So den ganzen Käse könnte ich alles durchlesen, das ist vielleicht gar nicht so interessant. Ein paar interessante Sachen sind in der Antwort aber schon, also beziehungsweise dass sie da nicht drin stehen. Es kommt halt so ein bisschen ganz normales PR-Blabla. Als einer der größten Ausbilder in Deutschland brabbelt die Brab 10.000 Auszubildende und Dualstudierende ist die DB berufliche Ausbildungszentrale Baustelle der Unternehmenspolitik. Und dann wird hier gesagt, dass es zurzeit über 100 Auszubildende bei der DB Sicherheit in einer Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit befinden und auch 2013 neue Auszubildende eingestellt werden sollen.
Das war schon, was heißt einstellen, auszubilden? Heißt es in die Ausbildung lassen oder übernehmen?
Nee, in die Ausbildung.
Ja, okay.
In die, ne, ausgebildet werden sollen. Das haben die gesagt. Dass dafür keine neuen ausgebildet werden sollen.
Ja.
Aber jetzt hat die Bahn sozusagen geantwortet. Ich habe geschrieben, nächstes Jahr. Das war vielleicht ein bisschen unklug formuliert, ist mir später aufgefallen. Denn sie schreibt jetzt, auch in 2013 werden neue Auszubildende eingestellt. So. Das Ausbildungsjahr beginnt ja erst im August. Oder hier, oder noch später teilweise, weiß ich nicht. Also, sozusagen, was sie damit ausdrücken will, ist, dass noch in diesem Jahr, ja, man könnte sozusagen sagen, im nächsten Ausbildungsjahr noch Leute eingestellt werden. Aber meine Frage bezog sich eigentlich auf das Kalenderjahr 2014. Das hätte ich vielleicht ein bisschen schlauer formulieren sollen an der Stelle. Aber ansonsten finde ich die Antwort schon ein bisschen entlarvend, wenn ich das mal so bewerten darf, weil über 2014 wurde hier nichts gesagt.
Ja.
Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es da diesen Kuhhandel an der Stelle gegeben hat. Ja, das heißt aber auch nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Das ist noch ganz interessant. Ja, und dann wird nochmal darauf hingewiesen, was auch ein bisschen in die Richtung gehen könnte, dass man das so halb bestätigt, wie ich finde, aber es ist meine persönliche Interpretation, heißt es dann in der Antwort, das Entgelt der Mitarbeiterinnen der DB Sicherheit GmbH bestimmt sich nach der Tätigkeit und nicht nach der Ausbildung. Das heißt, du kannst auch irgendwie, weiß nicht,
vor allem du siehst schon
Hirnchirurg sein, ja, aber wenn du halt bei uns und von uns ausgebildeter Hirnchirurg sein, aber wenn du halt die Bahnsteige fegst, dann wirst du auch nur so bezahlt wie...
Ja, aber du siehst schon direkt, dass es DB Sicherheit GmbH heißt. Das heißt, das riecht schon direkt nach ausgelagert, um Tarif zu umgehen oder eigenen Tarif zu erzwingen und nicht über den also sie sind halt nicht direkt bei der Service angestellt, also bei DDB.
Ja. Also, ja. Und dann wird, es wird auch noch darauf hingewiesen, dass die Tarifverträge auch regional unterschiedliche Entgelte aufweisen. Weil natürlich, also ganz zu Anfang heißt es dann, bitte haben Sie Verständnis, dass wir interne Diskussionen nicht kommentieren. So, das war halt so die Abfuhr, die wir bekommen haben. Ja. Danach kommt im Wesentlichen PR-Blabla. Wir haben dann noch eine andere Frage gestellt, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber also so ein paar Hinweise darauf, dass, also ich, es fühlt sich für mich so an, dass diese Antwort kommt, ja, ja, aber da gibt es regionale Staffelungen, heißt so viel wie, ja, der Wert, den Sie da genannt haben, der ist schon nicht ganz falsch, aber das kann, ist in anderen Regionen möglicherweise etwas anders und geht dann mal 50 Euro mehr oder sind dann mal 50 Euro mehr oder weniger. Aber meine Interpretation, wie gesagt, ne, wir müssen uns ja immer von allem hier distanzieren. Ja, sollten die hier, ne, sollte die Bahn da zuhören, ne, schöne Grüße und so. Und dann haben wir noch, beziehungsweise hast du gemacht, Dennis, hast dann noch was eingeworfen zur Videoüberwachung.
Ja. Und zwar hat das Bundesinnenministerium mit der Bahn eine Vereinbarung geschlossen, um die Videoüberwachung auszubauen auf Bahnhöfen. Und zwar, ich muss es mal noch öffnen. Ob ich den Link jetzt noch schnell finde? Ja, nicht. Jedenfalls mit der Bahn abgeschlossen, um die Videoüberwachung auszubauen.
Ich habe den Link hier, ich schmeiß den mal in den Chat.
Danke. Damit ich es faktengenau wiedergeben kann. Eine Vereinbarung abgeschlossen, um auszubauen für die Bundespolizei, weil die Bahn selber überwacht Videos, aber auch nur live und zeichnet das nicht auf. Das, was die Bundespolizei macht, wird aufgezeichnet. Das ist halt, und das soll jetzt nochmal ausgebaut werden. Das sollen halt nochmal einige Bahnhöfe ausgebaut werden. 36 Millionen geht da rein vom Bund. Und naja, das ist.
Unsere Frage war dann erstmal, ob Sicherheitspersonal ersetzt werden soll durch mehr Videoüberwachung oder durch Überwachungstechnik, habe ich das versucht, ganz allgemein zu formulieren. Und ob das Material live ausgewertet wird und dann möglicherweise auch eingegriffen werden kann, falls man irgendwelche Vorfälle sieht, oder ob das nur aufgezeichnet wird und einfach nur zur Strafverfolgung, zur Erleichterung der Strafverfolgung dienen soll. Und ob bei Ausbau oder ob bei Ersetzung, habe ich gefragt, von Sicherheitspersonal durch Überwachungstechnologie das gegebene Sicherheitsniveau der DB beibehalten werden kann. Und da ist natürlich auch wieder ausweichend drauf geantwortet worden, aber es gab so ein paar ganz, ganz interessante Zahlen. Zum Beispiel hat die Bahn derzeit rund 3.700 Sicherheitskräfte und die werden dann noch, dann gibt es irgendwie 3.000 Service-Mitarbeiter und so, da gibt es, ne? Aber, ja, und dann gibt es noch 5.000 Beamte der Bundespolizei. Und ja, genau. Und dann halt nochmal, dass diese 36 Millionen Euro in dieses gemeinsame Programm fließen. Und darüber hinaus werden nochmal 24 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der 3S-Zentralen geschickt. Das sind, Dennis?
Service, Sicherheit, Sauberkeit.
Service, Sicherheit, Sauberkeit. Das ist so schön. Ja. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch irgendwie mehr aus der Antwort rauspressen, aber das ist irgendwie schon alles, was
Jedenfalls ist es mal interessant, dass wenigstens das jetzt nicht durchkommen. Also wenn es geplant gewesen wäre, dass es nicht kommt.
Ja, also wir wissen natürlich nicht mit absoluter Sicherheit, ob das so war, wie uns berichtet wurde, aber wir haben, sagen wir mal so, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, was uns da vorgetragen wurde. Mehr dazu sagen wollen wir nicht. bewertend zumindest. Und die Bahn hat zwar geantwortet, aber ich würde sagen, soweit können wir das hier, kann man sich ja schon aus dem Fenster lehnen. Sie hat zwar geantwortet, aber sie ist nicht auf die Frage eingegangen. Auf die
eigentliche. Ja, genau, das ist halt. Ich finde Ihre Frage interessant, aber ich möchte was anderes sagen.
Ja, genau. So. Und dann habe ich hier noch so ein paar Absätze noch in der als Vorlage gespeichert, die paste ich dann noch einfach mal rein in die Mail und dann ist gut. Also das ist schon ein bisschen schade. Fragt man sich doch, wozu die Bahn eigentlich eine Pressestelle vorhält, wenn die dann nicht wirklich antworten sollen. Vielleicht sollten wir nochmal mit dem Betriebsrat Kontakt aufnehmen, habe ich mir dann so überlegt. Schadet ja vielleicht auch nicht. Ja, das war es im Wesentlichen auch schon. Ist leider langweiliger geworden, als wir uns das erhofft hatten. Aber eigentlich hätte man doch
hätte man sich denken können.
Ja. Genau. Naja, aber jetzt haben wir wenigstens mal nachgefragt.
Ja.
So, haben wir das auch gegessen.
So, bevor wir mal noch in die Fragen einsteigen, muss ich mir mal wieder erzählen. Ich war ja unterwegs. Ja. Und zwar war ich beim Zuglabor.
Dennis, was ist denn das Zuglabor?
Ja, das Zuglabor-Reiseerlebnis, so heißt es so schön. War eine Sache, also die Bahn macht schon, das war das vierte Zuglabor. Die letzten bisherigen drei Zuglabore waren auf Hardware beschränkt, wie es die Bahn auch selber genannt hat. Also
das heißt Sitze.
Sitze, Waggons und ganze Tralala, was darum da passiert. Dieses Zuglabor war tatsächlich das Reiseerlebnis, also quasi was an Bord passiert, was durch die Mitarbeiter beeinflusst werden kann, was durch Ansagen, was durch Sauberkeit, das darum ging es halt. Das war in Frankfurt, wir standen auf Gleis 1A, ein eigener Zug stand da bereit, der war präpariert. Besonderheit war, wir wurden von der Bahn erste Klasse nach Frankfurt gefahren. Kann man erwarten, die Bahn kann sich halt auch Tickets ausstellen, das ist jetzt auch kein Drama. Aber wir wurden in einem 5-Sterne-Hotel untergebracht. Dabei möchte ich betonen, dass meine Unabhängigkeit davon nicht beeinflusst worden
natürlich
ist.
Natürlich nicht. Ganz klar.
Und davor ging es nochmal in ein Apfelwein-Restaurant, deren Rechnung ich nicht sehen möchte, ehrlich gesagt. Das heißt, wir haben uns auf Kosten der Bahn auch ein wenig lockerer gemacht. Jedenfalls waren wir dann morgens um sonntags 8.30 Uhr, ging es los für mich. Die erste Gruppe, es gab insgesamt 4 Gruppen an dem Tag.
Wie lange haben die gedauert jeweils?
3 Stunden. Also Sonntag waren tatsächlich so Leserreporter, Blogger, Journalisten, so ein bisschen für die Öffentlichkeit. Und am Samstag selber waren tatsächlich auch von den Marktforschern repräsentativ ausgewählte Bahnfahrer. Also heißt viel Fahrer, wenig Fahrer, jung, alt, dick, dünn, was es alles halt gibt. Die wurden halt angekarrt, die werden auch dementsprechend auch dafür bezahlt. Aber es ist halt nichts, womit man werben kann, schön. Dafür waren wir Sonntag da. Gab auch lustige Bilder. Auf Facebook gibt es Bilder, die schicke ich mal rein. Das Video ist leider nicht mehr online. Ich ärgere mich, dass ich es nicht gespeichert habe. Es gibt aber ein Video oder Schnittmaterial von der Bahn, wo aus dem Zuglabor gefilmt wird. Die Station war ganz einfach. Wir haben uns erstmal ein bisschen unterhalten, mal ein bisschen gebrainstormt, sind dann in den Waggon gegangen und saßen dann in diesen beiden Vierergruppen. Haben geredet, wir haben eine Fahrkarte auch bekommen, weil dann kam natürlich der Schaffner und wollte unsere Fahrscheine kontrollieren. So,
der ist auch Zugbegleiter.
Er heißt offiziell KIN.
Was?
Kundenbetreuer im Nahverkehr.
Okay.
Ja. Aber auch über diese Sprache, wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten, wie nennen wir den eigentlich? Wir haben es auf eigentlich müssen wir den Schaffner nennen.
Ja.
Dieser Kundenbetreuer.
Kann ich nachvollziehen, finde ich auch gut.
Der Kundenbetreuer im Nahverkehr. Kam und dann erstmal so, er stand schon am Eingang und hat uns quasi begrüßt und hat gesagt, da in dem Waggon finden Sie noch freie Plätze, so im überschwänglichen Ton und kam dann auch so, guten Tag, die Fahrscheine bitte, ach, Sie fahren nach Heidelberg, da müssen Sie die folgenden Anschlüsse beachten, blablabla. Dann brach eine große Datenschutzdiskussion, wieso der Typ überhaupt unser Reiseziel in den Zug gebrüllt hat. Deutsch, typisch deutsch. Mich hat es nicht gewundert, also mir war es egal, aber meine Mittesterinnen, die waren da sehr erbost drüber. Dann kam er ein zweites Mal, wir haben uns unterhalten, dann kam er ein zweites Mal, Dark, Fahrscheine, also wirklich monoton Ton, hat gestempelt und ist wieder abgezogen. Und wir haben uns unterhalten, was daran jetzt schlecht war und wo man den Mittelweg findet. Dann hat der Marktforscher, was man noch wissen muss, wir waren die ganze Zeit verkabelt. Also alles, was wir sagten, wurde aufgezeichnet, überall waren Kameras. Es gibt auf Welt Online im Artikel ein Foto, wo die ganzen Marktforscher mit Kopfhörern sitzen und uns beobachten. Wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man auf einem Monitor auch mich. In dem Foto. Ganz unten. Genau. Und dann kam dieser Marktforscher hatte seine Füße auf dem Sitz. Was kam? Der Schaffner kam natürlich und hat ihn erstmal ermahnt und dann nochmal und hat das nochmal gemacht. Ganz lustige Diskussion, dann haben wir uns unterhalten, wie man damit umgeht, wie geht man mit aufmüpfigen Fahrgästinnen um. Habe ich gerade gegendert, Fahrgast? Oh Mann. Tut mir leid.
Vor allen Dingen hast du Plural gegendert.
Jetzt bin ich auf dem Konzept raus. Jedenfalls, dann kamen wir in eine zweite Sitzgruppe. Wir sind ein bisschen weitergegangen in den Waggon. Und dann kam eine Gruppe Jugendlicher durch. Und zwar mit lauter Musik, Alkohol, mit einer Kiste, einem wirklich schäbigen Bier. Ich weiß die Marke nicht, aber es sah schäbig aus. Und hat uns belästigt. Und zwar sehr krass. Also wir haben erst noch gelacht. Lustig, guck mal, die Bahn hat Schauspieler engagiert, extra für uns. Und dann sind sie uns auf die Pelle gerückt und sind aus der Rolle nicht rausgegangen. Und wir fühlten uns plötzlich klein. Erst als der Schaffner kam und dann also mit kraftvoll die dann rausgeworfen hat, was ich im echten Leben echt bezweifle, dass er es machen würde. Oder die machen würde.
Habt ihr wenigstens applaudiert?
Wir haben Danke gesagt.
Ah ja, sehr, sehr freundlich.
Wir sind ja nicht im Flugzeug.
Sehr umsichtige Fahrgäste.
Jedenfalls war das auch ganz lustig. Das, auf dem Video sieht man das, wie die in diesen Waggon stürmen. Das Video ist leider jetzt offline, dummerweise. Vielleicht finde ich es noch irgendwo. Und dann sind wir weiter und dann gab es noch eine Station Sauberkeit. Da hat sich das Team ganz freudig, das Team, das für die Sauberkeit zuständig ist, hat mal das Ganze umgekehrt gemacht und den Waggon verdreckt. Also Zeitung, Becher, Kaffeeflecken, tralala. Und da durften wir dann mal gucken, was eklig ist, was aushaltbar ist, was irgendwie nicht geht. Die ganz ekligen Verschmutzungen, dazu gehörte zum Beispiel auch rohes Fleisch über den Boden verteilt. Gab es nur auf Foto.
Ja.
Ja. Vor allem frage ich mich, wie kommt rohes Fleisch auf den Waggonboden? Und wir haben uns darauf geeinigt, das wird auch in diesem, gibt noch einen FAZ-Artikel, in dem ich, glaube ich, sogar zweimal zitiert werde. Also indirekt, ohne meinen Namen. Weil beide Vorschläge kommen von mir und ich weiß, dass die in der ersten Runde die Journalisten saßen auch, die zugehört haben. Und zwar, je flüssiger, desto widerwärtiger ist es.
Nee, das würde ich aber sagen, das stimmt nicht.
Doch?
Nee.
Krümel kannst du mit einer Hand wegmachen.
Ja, klar, aber ne, je flüssiger, es gibt ja auch verschiedene Stufen von flüssig.
Ja, sag ich.
Und ganz flüssig ist ja zum Beispiel Wasser. So, das ist halt unschön, aber geht noch.
Nein, aber, würdest du dich auf einen nassen Sitz setzen?
Nein, aber stell dir vor, da wäre Sirup drauf.
Ja,
das ist nicht ganz so flüssig wie Wasser, aber viel ekliger.
Ach, okay. Sagen wir mal so, je flüssiger und je klebriger das Zeug ist.
Ja, okay.
Der Sitz muss, ist das Heilige. Also der darf halt nicht dreckig sein. Wenn auf dem Waggonboden halt irgendwas ist, dann kriegt man das irgendwie nicht ausgehalten oder Graffiti oder so. Und der Ausblick nach draußen soll bitte frei sein. Also nicht zerkratzte oder Graffiti, mit Graffiti besprühte Fenster.
Ich glaube, da war gerade Ton von Werbung im Stream. Das tut mir leid. Ich habe den Artikel auch über Faznet geöffnet.
Ohne Adblocker.
Ja. Ich weiß.
Was gibt's denn noch zu erzählen? Ja, und dann haben wir uns ein bisschen noch mit Ansagen beschäftigt. Und das war schon eigentlich. 3 Stunden war ganz lustig.
Tja.
Ich möchte noch was erzählen. Habe ich das Metronom-Beispiel. Kennst du das Metronom, dass da manchmal so lustige Ansagen kommen?
Ja.
Die sind dafür da, um quasi die Moral im Zug zu erhöhen. Die werden eingespielt, wenn die Situation im Zug brenzlig wird, um einfach alles aufzulockern, so ein bisschen.
Oh, das finde ich immer fürchterlich.
Und das habe ich vorgeschlagen. Das kann man sogar im FAZ-Artikel lesen.
Was denn? Wo denn?
Ja,
was? Wo?
Letztere können mit Laune, also hier. Letztere können mit einem launigen Ansagen prima in Schach gehalten werden, findet ein Proband, der Ähnliches schon erlebt hat. Das bin ich.
Ja, Dennis.
Ja,
du bist
indirekt bei der FAZ zitiert.
Ja, du stehst am Anfang einer
ganz großen Karriere. Ja. Das war das Zuglabor.
Ja. Ja. Hat es denn Spaß gemacht?
Ja, klar.
Würdest du es wieder machen?
Ja.
Auch wenn du dafür Geld bezahlen müsstest?
Nein.
Also kann die Bahn da keinen Freizeitpark draus machen?
Nicht bei diesem Zuglabor.
Okay.
Alles klar. Aber das erste Zuglabor zum Beispiel war im DB-Museum in Nürnberg. Das war schon muss lustiger gewesen sein, das zu testen und so.
Nürnberg, hat da nicht die Bewegung auch, vergessen wir das.
Ist doch so ein großer Platz, oder?
Ich hab, ja, weiß ich, man munkelt. War da nicht auch mal ein SPD-Partei? Ne? Egal.
Ich glaube, da war sogar schon mal ein SPD-Parteitag.
Aber doch nicht da.
Oh, hätte sich doch ergeben, ist doch Platz da, oder?
So, kommen wir noch zu anderen Fragen?
Nee. Nee,
erstmal warst du nochmal wieder unterwegs.
Ja, bist ja hier, ne? Ich war in Dresden, jetzt am Freitag und Samstag auf einer Fortbildung. Hinfahrt mit ÖBB, einem ÖBB-Wagen. Ich habe es leider nicht ins Sportrestaurant geschafft. Auf jeden Fall auf der Rückfahrt mit dem Eurocity 170 Hungaria. Der kam aus Budapest. Der ist da um 9 Uhr losgefahren, fährt nach Berlin. Das heißt, da war auch ungarisches Wagenmaterial und das Personal, also im Restaurant war ungarisch. Mhm. Das heißt, so abschließbare Abteile, ganz lustig, sehr schön. Dann kam als erstes der ASP, am Platzservice, also er ist halt in so einem Wagen gefahren. Mhm. Dort gab es Süßigkeiten aus Ungarn und Cola-Dosen aus Polen.
Okay.
Pfandfrei alles.
Ja.
Ganz super. Die Preise sind bahntechnisch angepasst. Also die Cola-Dose hat 3,60 gekostet. 2,60 gekostet.
Und, warte mal, kommt das darauf an, wenn die über die Grenze sind, wird es dann teurer oder wie ist das?
Ich vermute, die bescheißen beim Währungskurs.
Ah, okay. Ja.
Weil die Karte ich bin ins Restaurant dann gegangen und hab dann was gegessen, und zwar
Gulasch,
genau.
Echt?
Gulasch mit so Nudel, so Zöpfel, nee, so kleinen Nudeldingern, also Rindergulasch mit so Nudelzeug noch.
Ja.
Ganz lecker.
Ja.
12 Euro.
12 Euro?
Ja. Ich sag ja, die bescheißen beim Währungskurs.
Wie groß war die Portion?
Groß, die war ordentlich. Und die war frisch gekocht.
Frisch, und das ist cool.
Ja.
Also nicht aufgewärmt.
Nee, der.
Und keine Stulle aus dem Plastikhemd.
Nee, ich hab mal in die Küche reingeguckt. Zwar steht ein Elektroherd, aber der Koch wäscht das Geschirr noch selber ab. Die Kategorie, also sehr, sehr eng, aber da wird noch richtig gekocht. Hm. Und es gab auch harten Alkohol auf der Karte.
Ah, das ist gut. Und dann hast du mir erzählt,
ja,
fahren nach Dresden von Berlin aus nur Eurocities.
Ja.
Das heißt, ich kann, immer wenn ich nach Dresden fahre, fahre ich mit den wildesten europäischen Attraktionen.
Richtig. Also mal ist es halt von der österreichischen Staatsbahn, mal ist es DB, mal ist es Tschechien, mal tatsächlich auch, wenn es zum Beispiel nach Budapest fährt, auch gerne mal die ungarische Staatsbahn.
Ist das
Mafstrat.
Aber müsste es denn an den EC-Liniennummern, müsste man ja
das
erkennen können, woher der kommt und woher der hinfährt.
Nee, das kannst du am besten auf WagonWebCZ machen, da habe ich verlinkt. Das ist eine schöne Seite, wo die Wagenreihungen der europäischen Fernzüge eingetragen sind. Und da kannst du halt gucken, wo der Wagen herkommt. Und dann siehst du halt auch da den WRMMZ, also der Speisewagen, und dann hast du da auch, da steht dann entsprechend einer Farbreihung, erkennst du es halt dann, dass es halt von der Mafstrat ist. Hm. Und die fahren halt, also die Linie ist halt von Hamburg bis nach Budapest. Über Wien. Prag, Wien.
Bratislava. Also einmal quer durchs Großreich.
Genau.
Ja, schön.
Ich glaube, so alt ist die Linie auch.
Ach, das ist ja hübsch. So schön gedeckt und so.
Und der Hund, also wenn du mit der Rückfahrt möchtest, also der Hungaria wieder nach Budapest.
Ach, das sieht doch richtig hübsch aus.
Der fährt an 171. Das ist der 171, der fährt
von Berlin. Furchtbar hässlichen Vorhängen.
Ich habe ja Bilder noch reingepackt, oder? Ja. Genau.
Das ist ja eine lustige Seite.
Ja.
Ja, cool.
Und wenn du also wirklich mit diesem Zug fahren möchtest, auf der Rückfahrt, 6.36 Uhr in Berlin.
Das ist ein bisschen zu früh.
Ja. Der muss ja halt auch rechtzeitig in Budapest wieder ankommen.
Ja. Ach, der fährt dann tatsächlich einen Tag hin, einen Tag zurück, oder was? Ja.
Ah, okay. Also der fährt, kommt um 18.33 Uhr in Budapest an.
Ja.
Und fährt dann morgens wieder um 8 Uhr aus Budapest zurück und nach Berlin. Also zwei Züge.
Guck an. Ja, wollen wir mal jetzt zu den richtigen Bahnfragen kommen?
Ja.
Weil es gab ja Einreichungen. Zwar nur zwei, aber immerhin.
Ja.
Ne? So.
Müssen ja auch beantwortet werden.
Genau, und jetzt werden mal Bahnfragen tatsächlich beantwortet, ja, und nicht nur
gestellt oder ich erzähle halt, wo ich wieder war.
Nee, und nicht nur drumherum geredet, weil es gibt ja auch Bahnfragen, die nicht wirklich beantwortet wurden. Aber dafür haben wir ja Verständnis. Für die interne, ne? Egal. Ja, hier, ne? CapVND.
Ja.
Oder soll das eigentlich gepawnt heißen?
CapVND. CapVND.
Ja. Oder circa owned? Man weiß es nicht.
Pound. Pound? Pound, Pound? Auch keine Ahnung, ist egal. Jedenfalls, er hat ein schönes Foto getwittert.
Ja.
Und zwar Whale Miling. Was ist das?
Sehr schöne, eine sehr schöne Kurzpause.
Wieso, hä? Verstehe ich nicht.
Ja, das war einfach eine sehr schöne Kurzpause. Whale Miling.
Mir ist gerade der Fuß eingeschlafen, entschuldigt.
Was ist das?
Was ist das?
Was ist das eigentlich?
Ja. Ich hab mich jetzt dafür entschieden.
Hat so ein bisschen was von Joachim Bublatt.
Nee, ich habe mir jetzt per Steinbrück einfach ständig rhetorische Fragen rausballern.
Ja, ist auch gut.
ja, und zwar, was passiert? Schienen und Räder von Zügen bestehen aus Eisen. Was passiert, wenn du auf den Rad fährst? Da die schleifen sich halt gegenseitig ab.
Ja.
Das heißt, man schleift Räder und man schleift Schienen.
Und die werden glatt.
Ja, weil da bilden sich halt Risse, Profile. Das macht den Zug unruhiger, lauter. Und da muss man halt schleifen. Und eine Zeit lang musste man das nicht wirklich austauschen. Und jetzt gibt es so mobile Fräsen. Die machen die Schiene wieder glatt und erhöhen so die Lebenszeit der Schiene.
Wie lange kann so eine Schiene eigentlich benutzt werden, weißt du das?
Oh, das weiß ich gar nicht. Aber das kannst du halt ganz gut sehen, dass du an manchen Stellen immer noch Holzbalken hast, die sehr abgewanzt sehen. Ja. Also Problem ist 50 Jahre, 75 Jahre kriegst du das dann hin.
Ja, krass. Am Ende. Das ist doch gut. Ja, und das sind dann einfach so große Wagen, die aussehen wie so ein Triebwagen und da ist dann
genau, in Gelb. Unten so ein, es gibt so da, ich habe noch eine Broschüre verlinkt, da wird nochmal genau technisch erklärt, wie das funktioniert, für wer sich dafür interessiert. Um einfach das Schienenfräsen, wie das genau funktioniert, wie das dann erklärt wird. Da wird auch ein bisschen auch noch mit physikalisch auch erklärt in dieser Broschüre.
Ja, und dann hatten wir noch eine Frage, da haben wir einen Audiobeitrag uns eingereicht worden. Der war aber sehr lang, 7 Minuten oder so.
Ja.
Und wir haben mal so ein kleines Destillat da rausgeschnitten. Das volle, die volle 7 Minuten lange Frage wird verlinkt. Das ist von
Sir Tomate.
Sir Tomate. Ja. Wir spielen das jetzt mal ein und dann versuchen wir das mal so gut es geht zu beantworten. Also jetzt ein kleiner Ausschnitt und alles andere. Ach, man muss ja auch nicht immer alles ankündigen.
Ja.
Lieber Bahncast, Teil von Anycast, warum kann ich nicht im Nahverkehrssystem einen Startbahnhof wählen, der nicht mein Heimatbahnhof ist? Und Punkt 2, wieso kann ich am Automaten keine Tagestickets kaufen?
So, also da muss man ein wenig erklären, noch den Hintergrund. Der Sir Tomate wohnt zwischen zwei Verkehrsverbünden, da ist was Besonderes. Also grundsätzlich,
also es geht um Verkehrsverbünde erstmal. Es
genau.
Geht jetzt nicht um, natürlich kann man sich, wenn man im Online-Formular ist, kann man natürlich auch sich eine Karte von Hamburg nach Bremen kaufen, auch wenn man gerade in Darmstadt wohnt. Oder
genau. So. Verkehrsverbünde ist ein bisschen spezieller. Erstens sind die ziemlich restriktiv. Also die machen sehr gerne Vorgaben. Weil du hast einfach einen Haufen von Verkehrsunternehmen, die ehrlich gesagt keinen Bock haben auf Verkehrsverbund. Weil Verkehrsverbund heißt Arbeit, Koordination, Einschränkung der unternehmerischen Freiheit, blablabla.
Genau.
Das ist halt nicht nett. Das heißt, manchmal musst du sogar Verkehrsverbünde per Gesetz durchsetzen. Oder auch Regeln. Deswegen gibt es, die sind sehr straff alles organisiert. Und da ist eine Regel, also so, aber in meisten Verkehrsverbünden ist es natürlich so, dass du Einzelfahrscheine, da sind wenn du das am Bahnhof kaufst, ist der Startpunkt des Einzelfahrscheins einfach vorgegeben. Punkt. Weil die sind sofort gültig, die sind sofort entwertet. Das ist der einfache Grund.
Weil man ansonsten wieder diese Dinger aufstellen müsste, wo man dann sein Kärtchen entwertet oder was.
Und das gibt es zwar sowieso, aber man möchte, die meisten Verkehrsverbünde verkaufen einfach keine Einzelfahrscheine, die zur Entwertung sind.
Aber es gab doch auch.
Im Gegensatz zu Berlin ist es ein bisschen anders, aber Berlin ist halt noch. Der Verkehrsverbund Berlin ist noch ein bisschen anders, ohne Berlin-Brandenburg, aber die meisten Verkehrsverbünde, wo du mehrere Waben hast oder Kreise oder Tarifzonen, das ist tatsächlich so, dass dann der Einzel wahrscheinlich sofort entwertet. Das ist anders halt, wenn du zum Beispiel 4 Viererkarten kaufst, dann sind die nicht entwertet. Und da kannst du auch den, in meisten Fällen auch den Startbahnhof wählen.
Sag mal, gab es nicht früher diese Automaten, wo du die Bahnhofnummern eintippen konntest?
Ja, ja, das waren noch die guten alten Zeiten.
Ja, was war das? Hat aber nichts mit dem Verkehrsverbund zu tun, oder?
Nee, das hat nichts mit dem Verkehrsverbund zu tun. Ganz einfach Grund, die waren einfach eingeschränkt. Das heißt, mittlerweile, die Bahn verkauft halt Nahverkehrsticket, also deutschlandweit, aber auch Wochenendticket oder einfach, du kannst für 40 Euro halt durch Nahverkehr fahren in ganz Deutschland.
Ja.
Da sind halt so, da kannst du halt einfach nur maximal 100, 120 Bahnhöfe abbilden auf dieser Karte.
Ja.
Zum Nummern eingeben. Und wenn jemand dann tatsächlich doch nach Hamburg möchte, das geht da raus, hat das nicht funktioniert. Was einfach realistisch ist.
Aber man konnte alle Nummern eingeben, auch wenn sie nicht drauf standen.
Das weiß ich nicht.
Man musste sie auswendig können. Ich stand nämlich irgendwann mal mit jemandem am Bahnhof, der hat nämlich einfach wilde Nummern eingetippt. Und so, ja, ich kenne die auswendig. Das war irgendwie auch bizarr. Egal.
Nee, die Automaten wurden abmontiert und mittlerweile gibt es halt die Touchscreens.
Ja.
Aber und dann zur zweiten Frage, wie es keine Tageskarte gibt, muss dein Verkehrsverbund fragen. Das ist tatsächlich so, dass die einfach wild und einfach Regeln aufstellen. Es ist sehr, sehr krass. Und in dem weiteren fragt er so ein bisschen.
Aber ja gut, ich meine, das trifft jetzt nicht auf alle zu. Ja.
Aber die meisten machen es.
Aber zur Not gibt es ja auch noch die Ländertickets. Das ist ja, das deckt ja zumindest mindestens einen Verkehrsverbund ab. Meistens. Ja. Nicht immer, aber meistens. So.
Weil er fragt halt, das Tagesticket wäre für ihn halt billiger. Musst du halt fragen. Wahrscheinlich aus Gründen, obskuren Gründen.
Das heißt, es gibt sogar Tagestickets, aber die kann man nicht im Automaten kaufen? Nein. Oder wie, oder was?
Es gibt Tagestickets, aber die kann man nicht an dem DB-Automaten kaufen. Das ist eine obskure Entscheidung wahrscheinlich des Verkehrsverbundes, der damit irgendwas bezwecken möchte.
Aber manchmal haben die ja noch eigene Automaten aufgestellt. Es gibt ja zum Beispiel auch hier in Berlin gibt es ja auch VBB-Automaten. Da kannst du dann nur für den Verkehrsverbund Tickets kaufen. Da geht das dann aber wieder, oder was? Vermutlich. Das weiß man jetzt nicht.
Also zum Beispiel an den normalen Touch-Automaten kannst du, also von den normalen DB-Automaten kannst du auch VBB-Tickets kaufen, aber zum Beispiel keine Kurzfahrscheine, so Dinge halt.
Ja.
Die sind halt da scheinbar eingeschränkt, ihre Möglichkeiten, dieser Software, keine Ahnung. Das sind halt Gründe, die.
Das ist doch alles ein totales Grütze-System.
Natürlich.
Eigentlich brauchst du doch ein System, wo du alles.
Schweiz.
Immer. Ja, ja.
Und er hat noch weiter ein bisschen gefragt, und er hätte gehört, dass bei seiner Strecke der Verkehrsverbund teurer wäre als der DB-Tarif. Ja, das stimmt. Und zwar ist es gerade so auf kurzen Eisenbahnstrecken, bei dem Relationsfahrpreis der Bahn in der Preisklasse C, also Nahverkehr, ist es oft so, dass da ist, glaube ich, ein Mindestpreis von 1,80, 1,60. Das heißt, du kannst da zum Beispiel, Salzgitter-Braunschweig würde da halt nicht 3,20 kosten im Verkehrsverbund, sondern tatsächlich nur 1,90 oder 1,2 Euro.
Okay.
Mit dem C-Tarif. Aber der C-Tarif ist halt deaktiviert für diesen Bereich, weil der Verkehrsverbund hat. Weil da sind Haustarife, da ist halt auch geregelt zwischen den Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbund.
Das heißt, der DB-Tarif ist da nur virtuell, weil der nicht zum Greifen kommt,
ja, oder wie?
Okay, genau. Alles klar.
Das kannst du umgehen, wenn du zum Beispiel in Hamburg ein Nahverkehrsticket Salzgitter Braunschweig kaufen würdest.
Oder online?
Nee, online sagt er einfach Verkehrsverbund, kannst du nicht kaufen.
Ah, stimmt, genau, ja, ja.
Es kann sein, dass es mittlerweile auch in DB-Zentren so ist. Dass dann sagen, ja, tut mir leid, da Verkehrsbund kann ich ihn nicht ausstellen.
Was für ein Scheiß.
Ja.
Tja. Ja, die deutsche Kleinstaaterei.
Genau. Vor allem hast du Verkehrsverbünde nicht überall, das ist auch nur so ein Scheiß. Und vor allem agieren die alle anders. Da hast du halt so Wabensysteme, Streifenkarten, alles vollkommen bekloppt. Tja, deswegen habe ich diese schöne Frage, ich habe sie mal runtergekürzt auf What the fuck Verkehrsverbünde. Ich glaube, das trifft es am meisten. Also es ist halt so, viele machen dann halt noch so mit Online-Tickets und Handy-Tickets, eigene Systeme, Lösungen, anstatt was Gemeinsames zu machen.
Was soll dieses Handy-Ticket-Ding eigentlich?
Du meinst Touch and Travel?
Ja.
Das ist ein System.
Wie funktioniert das überhaupt? Ich sehe die Teile immer noch. Ich habe das noch nie benutzt. Ich finde es irgendwie völlig unattraktiv, allein sich dahin zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, was dieses Gerät soll.
Das ist kein Gerät. Das ist einfach nur, da ist ein RFID-Plättchen drin.
Und dann?
Gehst du mit deinem Handy ran? RFID-Handy?
Ja, das habe ich ja nicht.
Ja. Aber dann machst du halt über GPS.
Das geht aber auch.
Ja. Du checkst dich ein und dann kauft er dir halt das billigste Ticket. Automatisch. Und wenn du halt zum Beispiel 3 Fahrten machst, dann macht er automatisch ein Tagesticket.
Okay.
Nutzt halt keiner, aber es existiert Touch and Travel. Weil es wird nicht beworben. Es gab auch nur eingeschränkt für manche Handys, manche Mobil, es ist ganz obskur, keine einheitliche Lösung. Genau, das kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
Dabei müssen wir doch eine gemeinsame Lösung finden.
Ja. Das, genau.
Das weiß man doch. Ja, wollen wir mal hier, wir machen mal weiter mit wichtigen Themen, würde ich sagen. Dennis, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also ich meine, das wird dich jetzt vielleicht schocken, aber nächste Woche ist Bundestagswahl.
Nein.
Ja, man hat noch nicht so viel davon gehört. Heute sind übrigens die Bayernwahlen. Noch letzte Tipps, wir haben noch 2 Stunden. Absolute Mehrheit, ja oder nein?
Das machen wir. Machen wir jetzt direkt Bayern erstmal? Wir reden mal über Bayern. Komm, wir reden über Bayern.
Ja, okay. Ich wollte eigentlich nicht so. Ja, aber okay. Nee, ja,
wir dran. So. Ja, Bayern. Also, wenn ihr diese Sendung hört, also im zeitsouverän hören, ist die Bayernwahl gelaufen.
Na, das weiß man nicht.
Ne, wir werden doch nicht vor 18 Uhr veröffentlichen, oder?
Ja, aber es kann ja sein, dass jemand jetzt die Datei mitschneidet, sich das ablegt und dann um so anfängt zu hören, dass es noch kurz vor 6 ist.
Okay, also für den Fall, dass ihr es nach 18 Uhr hört.
Einige von euch werden.
Also, worum geht's in Bayern? Bayern hat auch Landtagswahl. Die haben auch Landtagswahl?
Wahnsinn. Ja, was ist
Bayern? Man glaubt Bayern es nicht, alles aber hat. Die haben tatsächlich eine Demokratie.
Was Bayern alles hat.
Ja. Und zwar haben die erstmal so hier auch 2 Stimmen. So ganz obskur, die Erststimme zählt auch in die Berechnung der Zweitstimmen-Sitzanteile rein. Also ein vollkommen bescheuertes Wahlsystem. Das ist einfach nur dazu, die CSU zu bevorzugen.
Ja, ich hab so einen Wahlzettel gesehen, die sind irgendwie riesengroß.
Ja, weil du kannst halt deine Stimme auf einzelne Listenkandidaten geben. Ja,
aber du hast nur eine Stimme.
Ja. Du kannst halt also nicht der Partei geben, sondern gibst dann einem Listenkandidaten. Dann dadurch sind die Listenordnungen eigentlich nicht fest, sondern die werden nach der Wahl halt nochmal so neu sortiert dann.
So wie in Niedersachsen bei den Gemeinderatswahlen.
Genau, kumulieren und panaschieren.
Ja.
Nur halt eingeschränkt.
Ja, halt, ja.
Und worum geht's da, Bayern? Ja, ich sage absolute Mehrheit CSU, klar.
Ja, glaube ich auch.
Und das ist eklig.
Ja, gut, das hat Bayern aber nicht anders verdient.
Ja. Und das SPD-Ergebnis tippe ich auf 18%.
Ich sag 20. Ich glaube, die Grünen schneiden schlechter ab, als man dachte vorher. Ja.
Ich glaube, die Grünen sind da einen Tick besser, weil es gibt immer ein paar Landbevölkerungen in Öko-Scheiß. Das könnte noch klappen.
Nee, ich glaube, die sind gerade irgendwie ein bisschen im Absegeln.
Okay.
Das ist die Rache der Presse, weil die SPD in Umfragen, die SPD-Umfragewerte steigen, muss man jetzt die Grünen niederschreiben.
Ach so, ja.
Damit Rot-Grün nicht insgesamt an Stimmen zulegt. Verschwörungstheorie. Aber
legitime Verschwörungstheorie, glaube ich.
Ja. Egal.
Schöne Grüße, Herr Güllner.
Ja. Ja, aber du weißt doch, was da an Forsa kann man doch nichts aussetzen.
Nee, die ist ja wissenschaftlich.
Ja, genau. Und die waren doch auch immer an den Wahlen so nah dran.
Ja.
Die haben es ja eigentlich immer gut vorhergesagt.
Kennst du die Grafik von Stefan Niggemeier? Die Korrelation der SPD-Wahlergebnisse mit den Parteivorsitzenden?
Ja, ja.
So schön.
Das sagt auch eigentlich schon alles aus.
Ja. Dass eine Grafik überhaupt funktioniert.
Da gab es auch mal einen tollen Artikel, ich weiß gar nicht, wo das war, Zeit oder FAZ oder so, die mal so ein bisschen über die methodischen Schwächen von Forsa erzählt haben, weil die so ein paar interner irgendwie...
Naja, also erstens grundsätzlich, was man, die Zahlen, die rausgegeben werden, also die Auftraggeber von Forsa ist RTL und Stern. Das heißt, das sind schon die seriösten.
Ja, ja, aber es ging auch so um Fragestellungen und wie Sachen gestellt werden und auch teilweise...
Du siehst es halt bei der Forschungsgruppe Wahlen, die veröffentlichen ja immer 2 Zahlen.
Ja, tatsächlich genau.
Die Rohdaten und dann das Voodoo-Ding.
Ja.
Da, wo sie ihre Partei- und Taktikzeug reinmischen, also wo sie wirklich Voodoo-Zeug machen.
Genau, halt. Wo halt Stimmungslage ein bisschen rausgerechnet wird und extreme
Schwankungen
rausgerechnet werden und sowas.
Genau.
Und da gab's ich
und da kann man halt drehen.
Weiß wie gesagt nicht mehr, wo der war, aber da wurde das richtig schön auseinandergenommen. Also dass die sehr viele Suggestivfragen gestellt haben bei den Telefonanrufen, dass die sehr viele vielleicht finde ich die nochmal. Ich suche da irgendwie nachher nochmal, ob ich den finde. Und auch, dass da halt bei den Extremantwortern, so wie sie dann irgendwie da genannt wurden, also die halt
einfach trollen.
Ja, genau, einfach trollen. Also im Prinzip keine wirkliche Meinung wiedergegeben haben, sondern dass die unterschiedlich bewertet wurden. Und zwar je nachdem,
was sie getrollt haben.
Je nachdem, welcher Partei sie zugesprochen haben. So, also das war irgendwie ganz, ganz hanebüchen. Vielleicht findet das ja auch jemand im Chat oder so, keine Ahnung. Wir gucken mal, ob wir das noch finden. Ja.
Genau.
Ja, nee, dann war jetzt Bayern.
Ja, Bayern, so. Also.
Und dann kommen wir jetzt mal wieder zur Bundestagswahl.
Du sagst auch absolute Mehrheit, was?
Zur Bundestagswahl, nee. Ja, auch absolute Mehrheit, aber ja. SPD ein bisschen stärker, als man zu den letzten Dingen denkt. Naja. Ach nee, zur Bayernwahl, können wir da was sagen? Ja, da können wir können ja sagen, wir gehen jetzt gleich nachher hier zum Wahlabend.
Genau.
Im Willy-Brandt-Haus zur Bayernwahl und gucken uns mal an, wie das da so abläuft und werden von da berichten. Und nächste Woche versuchen wir auch vor Ort zu sein.
Also werden halt ins Willy-Brandt-Haus gehen, dort Bier trinken und halt die 18% der SPD Bayern beglotzen. Aber was wird das für Folgen haben eigentlich?
Ach, keine. Bayern ist halt immer.
Nein, also ich spreche eher für die SPD in Bayern. Ach,
nix. Da nix? Ist doch nix.
Ja, aber ich weiß nicht, das gehört immer noch zu dem Ganzen hier. Also irgendwas muss es ja auswirken. Ja,
Bayern ist doch verloren auf Jahrzehnte.
Okay.
Also ich glaube auch ehrlich gesagt, da ist einfach auch nichts mehr zu retten. Dann könnte man vielleicht auch sogar aufgeben. Was willst du danach machen?
Also der Forderung vor der Bayern-Partei zustimmen?
Nein, vor allen Dingen kannst du ja, was die einfach für Grütze absondern. Und das interessiert offensichtlich die Bevölkerung kein Stück. Allein diese Pkw-Maut-Geschichte.
Ja, das stimmt, so wiederholt das.
So hanebüchen. Das ist irgendwie völlig glasklar,
ja.
Dass das europarechtswidrig ist. Und dass das so, wie das gefordert ist, nicht geht. Entweder für alle
oder für keinen.
Ja. So. Ansonsten ist das eine unzulässige EU-Ausländerdiskriminierung.
Richtig. Aber der wiederholt das.
Und er wiederholt es einfach ständig und alle feiern es ab und sagen, ja, natürlich macht das wird dann so gemacht. Ja, sicherlich wird das so gemacht. Also das ist doch Käse.
Vor allem keine Koalition ohne Pkw-Maut. Und Angela Merkel, keine Pkw-Maut. Punkt.
Und es wird auch keine geben. Es ist doch völlig klar, dass es die nicht geben wird, weil die einfach rechtlich nicht möglich ist.
Ja. Aber.
Und wenn die tatsächlich durchgesetzt würde, wird sich Deutschland blamieren.
Ja.
So, das wird einfach, und das ist auch eigentlich allen klar, die zwei zusammenhängende Sätze in einer Tageszeitung, in einer beliebigen Tageszeitung lesen können, sogar in Bayern. Das interessiert da offensichtlich trotzdem keinen.
Aber weshalb? Was ist mit den Menschen da unten?
Weiß ich nicht, vielleicht sind da irgendwie, haben die irgendwie zu viel Heu geraucht oder so.
Oder LSD im Trinkwasser?
Ja. Ich hab keine Ahnung. Aber das ist offensichtlich kaputt oder ist zu viel Weißbier.
So Weißbier und Weißwürste.
Es ist mir einfach unerklärlich.
Ja. Okay, ja.
Aber im Osten gibt es ja auch so ein Land, Sachsen.
Ja, das
CDU-Land. Die sind genauso kaputt.
Ja.
Die sind genauso kaputt.
Ich war da jetzt und das ist schon da krass. Also so nach 22 Uhr nichts mehr. Die Spätis gibt es auch nach 22 Uhr, aber dürfen keinen Alkohol verkaufen mehr. Nur drinnen. Draußen darfst du das nicht mitnehmen. So Regelungen halt.
Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem, nämlich der Bundestagswahl. Ja, also
zu Restdeutschland.
Restdeutschland, Rest groß, klein, also das, was davon übrig bleibt, Deutschland.
Quasi ohne die angeschlossenen Gebiete.
Genau. Da sieht es ja für die SPD insgesamt ein bisschen besser aus. Da könnten es sogar über 20% werden, deutlich, mehr oder weniger. Und die SPD hat ja auch einen Kanzlerkandidaten.
Ach was.
Den haben wir auch schon öfter mal besprochen hier in dieser Sendung.
Ja.
Und der heißt Per Steinbrück.
Genau. Also zu Per Steinbrück muss man halt sagen, dass der die Kampagne um ihn lief nicht rund. Das dadurch beeinflusst, dass er Fehler gemacht hat, die Medien Fehler aufgebauscht haben und es in so einer Wechselwirkung sich aufgeschaukelt hat.
Genau. Das konnte man irgendwie
so.
Und gut sehen.
In den letzten zwei Wochen, was ist
lustig? Lustig ja auch, dass dann, als es das erste Mal ein direktes Aufeinandertreffen zwischen Steinbrück und Merkel gab, ist das sofort gekippt.
Richtig, seitdem sofort. Ist es besser geworden. Ich habe das auf Twitter geschrieben, die SPD-Wahlkämpfe fangen sich erst in den letzten zwei Wochen und das ist eigentlich schon wieder zu spät, weil der Wahlkampf müsste dann nochmal sechs Wochen laufen, um es zu
kriegen. Genau, das liegt, zumindest aus meiner Beobachtung heraus, liegt es daran, dass es vorher keine Konfrontation gab. So, und die gab es jetzt mit dem TV-Duell. Das war jetzt irgendwie nicht hochspannend und auch nicht super. Mhm. Aber es war schon irgendwie deutlich, dass die Merkel da total unvorbereitet war. Die war patzig und arrogant.
Ja, ganz schlimm.
Und Steinbrück war jetzt nicht unbedingt irgendwie super charmant und keine Ahnung was. Aber er war nicht so schlimm, wie er in den Monaten vorher dargestellt wurde.
Genau.
Das war
richtig. Also es gab scheinbar einen Aufwand, auch von den Medien, also auch von den Medien unterstützter Aufwand.
Genau.
Da ist auch wieder die berühmte Wechselwirkung, öffentliche Meinung durch Meinung durch die Medien geprägt. Jedenfalls war dann ein Aufwind und es lief gut. Und ich dachte mir, okay, ja, könnte noch was werden.
Ja.
Und dann kam ein Bild.
Genau, dann kam der Stinkefinger.
Ja.
Und zwar gibt es vom SZ-Magazin
Sagen Sie jetzt nichts.
Genau.
Das Antwort, also das Sprachlose, also das
ein stilles Interview, genau. Sozusagen. Es werden Fragen gestellt, ja. Und dann soll man pantomimisch als Interviewter darauf antworten.
Ja.
Das hat Peer Steinbrück auch getan, und zwar auf die Frage, irgendwie, was ist irgendwie Pannenpeer, Perlusconi, bla bla, so viele Spitznamen.
Ja.
Brauchen Sie eigentlich noch einen Spitznamen? Irgendwie sowas. So eine
also Pannenpeer, habe ich geklippt?
Ja.
Pannenpeer, Problempeer, Perlusconi, um nette Spitznamen müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder?
Ja.
Und dann
gab es halt den Stinkefinger.
Nee, vor allem Stinkefinger mit Ellenbogen. Also ja. Steigerung.
Ja. Das Erste, was dazu zu sagen gibt, ist, also ich möchte eigentlich jetzt mal ab von dieser Twitter-Diskussion, die danach noch lief, ja. Es gab ja noch dann die Diskussion, dass er da halt wieder hat den Macker raushängen lassen. Das
ist ein sehr arrogantes Zeichen im
Mittelfinger. Genau, und sich sehr arrogant dargestellt hat. Die ganze Diskussion möchte ich mal so ein bisschen abschichten, weil das ist alles richtig und das ist alles gut, so, das stimmt schon, das war jetzt irgendwie, damit stellt man sich jetzt nicht als als verständnisvoller, ja. Einfühlsamer, hoffentlich bald vielleicht auch nicht Kanzler da.
Das Schlimmste, was ich mir anhängen zu sagen muss, war halt, dass es diese Jusos, die so eine arschkriechische Schleimweise das verteidigt haben.
Ja, genau. Das war irgendwie ganz, ganz fürchterlich. Und was heißt, wenn du hier sagst, diese Jusos, da möchte ich auch mal kurz Partei ergreifen für meine Parteijugend. Das waren nicht nur das waren nicht ausschließlich diese Jusos. Das waren aber aus dem Juso-Spektrum eine ganz besondere Gruppe von
Anzug-Jusos.
Anzug-Jusos, genau, so kann man es bezeichnen. Das war ein bisschen eigenartig. Wie dem auch sei. Darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, ja. Sondern was nämlich danach passiert ist. Und dann kam natürlich sofort von der CDU, ach, das schickt sich aber nicht. Und die FDP, das ist aber nicht, also wenn das denn so jemand will, Kanzler werden, aber das gehört sich doch nicht, den Stinkefinger zu zeigen. So irgendwie mit dem Moralverständnis von 1700 Tuff, irgendwie gesagt, oh, das gehört sich nicht, das müssen Politiker, müssen die liebsten Menschen überhaupt sein. Und
die sollen das halt in sich reinfressen.
Und das haben die Medien dann auch dankbar, ja. Aufgenommen, diesen Hinweis, ja. Dass man ja auch sagen könnte, das sei ein moralisches Problem. Was ich finde, was viel zu kurz kommt, ist erstens, das ganze Interview, ja, diese ganze Interviewart ist darauf ausgelegt, dass es übertriebene Antworten geben muss. Weil man kann nicht sagen, also muss man übertriebene Mimik und übertriebene, ja. Gestik an Tag
legen. Muss man sich ja nur die letzten Ausgaben aus Korn gucken.
Ja, und da kann man sich auch mal die anderen Bilder angucken. Ja. Wir haben das verlinkt, das ist auch alles online, das sind 7 Fragen. Und einmal ist da irgendwie hier, Philipp Rösler hat über sie das und das gesagt, was sagen sie dazu? Und er lacht ihn aus.
Ja.
Und das ist so ein clowneskes Auslachen. Weit aufgerissener Mund, weit aufgerissene Augen, völlig übertriebenes Lachen, so lacht man normalerweise nicht, weil eben diese Art des Interviews das erfordert, dass man sich da so ein bisschen darstellt. Und das wurde irgendwie gar nicht so besprochen, obwohl das irgendwie völlig logisch war. Das nächste Ding ist, diese Frage, wir haben schon genug Spitznamen, gute, da brauchen sie ja nicht noch einen oder wie auch immer das noch hieß, das war halt auch eine dumme Frage und auf dumme Fragen kriegt man eine dumme Antwort. Das ist schon immer so gewesen, ja, um jetzt auch mal das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, Argument zu kommen. Nee, aber das ist doch völlig logisch. Wenn du Quatsch fragst, kriegst du eine Quatschantwort.
Ja, so. Nur manchmal diplomatischer formuliert.
So.
Aber es war trotzdem nicht in Ordnung, den Finger zu zeigen.
Warum?
Warum?
Ja.
Weil es einfach ein beschissenes Symbol ist. Das ist ein sehr, also ich finde.
Auf dieser ganzen Macho und Macke und sonst was Ebene. Klar, logisch, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber das wollte ich mal so ein bisschen ausklammern. Aber ansonsten ist das halt nichts. Das ist eine alberne Frage, das ist eine alberne Antwort, klar. Das ist ein albernes Interviewformat und das ist einfach nichts, null und nichtig. Es ist völlig lächerlich, da seine Zeit mit zu verschwenden. Und ich fühle mich auch jetzt schon wieder sehr angestrengt.
Ich finde das relevant, weil es halt so ein, vor allem musst du es in den Hintergrund betrachten, es lief jetzt irgendwie 2 Wochen oder 1,5 Wochen gut. Es gab einen Aufwind. Und dann kommt das. Und zwar, und nach dem Motto, dachte ich mir so, ich habe erst auf Twitter so gesteckert, da hat der blöde Kleine mal wieder nicht aufgepasst. Es gibt halt der Sprecher.
Berater.
Genau. Der kommt von der Bild-Zeitung. Da habe ich mal getwittert, so das Fachblatt für Sensibilität.
Ja.
Dabei hat er es tatsächlich sogar versucht zu verhindern und Per Steinmüll hat es durchgesetzt. Das genau. Heißt, da muss ich mir offen stellen, lieber Herr Steinmüll, lieber Per, ehrlich gesagt möchte ich nicht duzen. So aber das heißt, der hat scheinbar einfach nicht begriffen, darum geht's mir, er hat einfach scheinbar nicht begriffen, dass das so nicht geht.
Also
ich kann ihm seine spontane Reaktion, verüble ich ihm nicht.
Ich glaube,
hast du mich runtergedreht? Ich höre mich ganz schlecht.
Ja, ich habe dich ein bisschen runtergedreht, weil du
ja,
ist gerade schwer für mich regelbar.
Okay, aber es ist halt für mich, also denk, da muss man mitdenken ein bisschen.
Also ich finde nach wie vor das alles ein bisschen.
Nein, aber es
ist nicht, dieses ganze Interview-Ding ist einfach nicht ernst
ja,
zu nehmen.
Klar,
warum sollte man dann die Antwort ernst nehmen? Es ist dafür
völlig hochgeschaukelt. Ich kann ihm das war ja scheinbar eine spontane Reaktion, kann ich ihm nicht verübeln. Sondern ich kann einfach, scheinbar hat er nicht begriffen, dass er aufpassen muss auf bestimmte Dinge. Auf seinen bestimmten
Das finde ich aber zum Beispiel falsch, weil ich finde nämlich ehrlich gesagt, kein Politiker sollte irgendwie aufpassen, was er sagt, sondern einfach sagen, was er denkt oder sie. Und dann kann man auch meinetwegen einfach mal Scheiße erzählen. Oder halt ein scheiß Symbol machen. Dann kann man ihm für das Symbol oder für die Geste an sich kann man ihn dann kritisieren, aber nicht dafür, dass er eine Geste hätte nicht machen dürfen aus einem komischen Irgendwas-Verständnis, so dieser vorauseilende Gehorsam, ich halte mal lieber den Ball flach. Das finde ich falsch.
Nein, der Per
Steinbrück
möchte, nein, der Per Steinbrück möchte Kanzler werden. Er hat gemerkt, oder es ist
ja, aber
klar in diesem Wahlkampf, dass auf alles, was er tut, besonders geachtet wird. Und dann kurz vor Endspurt sowas durchzuziehen und einfach zu sagen, ja, war eine lustige Kreation, aber wir machen es mal jetzt nicht als Foto raus, sondern einfach zu unterdrücken, oder das gab es ja, die Möglichkeit scheinbar, das nicht freizugeben, das Foto, zu sagen, lieber nicht. Einfach, weil man weiß, dass man merkt, das schlägt einem wieder zurück ins Wind. Es mag sein, dass es so Selbstschere, so eine Schere im Kopf ist und sowas, aber es ist halt Wahlkampf und Wahlkampf wird schmutzig und wenn man halt, und man kann in Fettnäpfchen treten, aber man muss sie nicht selber bauen. Ganz einfach. Und ich finde,
das war kein Fettnäpfchen, ehrlich gesagt. Also ich.
Nein, ich muss es halt diese Art betrachten, dass es eine Geste ist, die nicht, also die er sich nicht erlauben kann. Punkt. Nicht in seiner Lage.
Ich würde mich im Leben nicht hinstellen und sagen, oh, das war ganz toll. Weil ich es nicht gut fand.
Ja.
Aber ich finde, also. Die ganze Diskussion finde ich einfach, ehrlich gesagt, dieses Interview an sich ist doch völlig überbewertet. Was soll denn das? Und lass ihn doch den Fuckfinger zeigen, Alter. Mein Gott, und hier haben sie dieses Bild von Uschi, ging doch auch rum. Uschi hat da auch mal hier so den Finger angedeutet und ihn nicht gemacht. Ja, mit der, du kennst das?
Ja.
Ja. Auch über den Arm, aber dann nur mit der Faust.
Ja.
So. Na und? Das ist doch völlig klar aus dem Kontext heraus, dass das alles nicht ernst zu nehmen ist. Und dann kann man ihm natürlich vorhalten, dass er sich jetzt, dass er sich wieder versucht, als Macker zu inszenieren, was irgendwie ein bisschen zu sehr 50er Jahre ist, als 21. Jahrhundert.
Ich halte Per Steinbrück kann klug reden, aber dann halt auf so eine dumpfe Geste zu unterzugehen. Ja, ich weiß, das ist Interview für mal, aber nein. Also das hätte man. Nein, ist nicht schön. Punkt. Und das ist halt, und dieser Wahlkampf ist halt oft.
Aber das beleidigt doch auch niemanden, oder? Das ist ja
natürlich
doch
jetzt, beleidigt das keine.
Ja, siehst du, wo ist das Problem? Aber er hat doch, ist doch jetzt hingegangen und hat gesagt, hier alle SZ-Redakteure haben geschlechtlichen Verkehr mit Ziegen. Da hätte ich ja noch verstehen können, dass man sowas vielleicht als möchte gern Kanzler nicht sagen sollte. Aber. Ja.
Also im Ganzen, also du hast das Medienbild ist halt von einem arroganten Per Steinbrück gezeichnet. Und dann ist das ja, halt das zusätzliche Musiksteinchen, da hat er noch den Mittelfinger gezeigt. Das ist mal ein netter Mann. Und also ich persönlich sage.
Ich sag ja, das mit der Arroganz.
Scheinbar ist die Selbstreflexion nicht da, zu sagen, ich stehe unter besonderer Beobachtung, vielleicht passe ich einfach mal auf.
Ich sage ja, das mit der Arroganz hast du ja völlig recht. Das stimmt ja auch und das gefällt mir ja auch nicht daran. Deshalb finde ich das ja nicht gut. Aber
und vor allem muss er halt, also
aber sagen, insgesamt, und muss insgesamt man auch noch, also dieses, ich möchte dieses zurücknehmen, dieses aus moralischen oder sonst wie
erfundenen
Gründen oder aus Stilgründen oder so, das finde ich.
Ja, Stil kann man auch, aber auch taktische Gründe. Also der Per Steinbrück hat kein Problem bei weißen Männern anzukommen, sondern ein Problem bei jungen Frauen. Und auf junge Frauen, tut mir leid, ich hab, muss mal meine Timeline sehen. Die Reaktion
ja, ich sag ja, aber ich wollte absichtlich diese Diskussion ausblenden, weil ich
die gehört dazu.
Ich wollte sagen, das fand ich völlig richtig, aber die Medien sind ja gar nicht auf das eingesprungen. Das ist ja eine Twitter-Diskussion. Die ist auch richtig und die allermeisten Punkte teile ich auch völlig. Die du jetzt auch gerade dargestellt hast. Typische, das macht dein Kanzler nicht, der zeigt den Stinkefinger nicht. Das finde ich einfach so völlig lächerlich und hochgedreht. Ist mir einfach nicht erklärlich.
Also spätestens nach Pofallas, ich kann eine scheiß Fresse nicht mehr sehen, weiß man, dass Politiker auch fluchen. So, das ist, glaube ich, aus einer moralischen.
Ach, was heißt das? Wusste man doch schon viel eher.
Ja,
das
aber
sind doch,
halt,
sind doch alles.
Aber
das sind doch jetzt alles so wachsweiche.
Die moralischen Gründe. Ich bin gerade einfach aus taktischen.
Allglatte Schmierspacken. Ich meine, guck dir mal alleine den Westerwelle an. Vor 10 Jahren noch an
Ekelhaftigkeiten
ausgesondert hat. Das fand ich ehrlich gesagt besser als das, was er jetzt tut, nämlich irgendwie so zu tun, als sei er so der Staatsmann, ja. Und die ganze Scheiße, die er vor 10 Jahren gesagt hat, jetzt nur noch denkt und in der vorgehaltenen Hand ausspricht, aber einfach so tut, als wäre er hier irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung was.
Neue Brille, neues
Typ. Stünde er über allem und jedem. So. Das.
Naja. Nee, also moralische Gründe würde ich jetzt dann nicht anfinden, aber einfach taktische Gründe, Punkt. Das ist halt einfach unklug aus seiner Situation heraus.
Ich finde das auch gar nicht mal unklug, ehrlich gesagt.
Okay.
Wenn man sich das mal anschaut.
Ja, aber du betrachtest das ist kein ernst gemeintes Interview. Du betrachtest keiner als ernst.
Stell dir mal vor. Du bist Kanzlerkandidat der Spezialdemokratischen Partei Deutschlands.
Wie heißt das hier? Wer hat das Katalog gesagt in ihrer Parodie als
Serbokroatische Pavillon Delmenhorst. Und du sitzt jetzt in irgendeiner komischen Comedy-Sendung, ja? Und wirst nach deinem Lieblingswitz gefragt. Jetzt gar nicht mal eine gute Comedy-Sendung, sondern irgendwie sowas hier, was weiß ich, MDR, irgendwas, Schlagersendung, wo die so Schenkelklopferwitze erzählen.
Diese Freitagabend-Talkshows, ganz schlimm, wo dann irgendwie
ich meine jetzt so diese MDR-Schlagersendung, wo dann Schenkelklopfer erzählt werden. Und da sollst du deinen Lieblingswitz erzählen. Und dein Lieblingswitz geht irgendwie auf Kosten
der Polen.
Von Fischern, meinetwegen.
Okay, ja? ich hätte den polnischen Triathlon erwähnt.
Und ja, aber es geht auch vor Kosten von Fischern.
Ja.
So. Und dann erzählst du diesen Witz. Dann ist doch jede Schlagzeile, in der am nächsten Tag steht, der Mohr hat was gegen Fischer, mobilisiert, die Wähler wählt die andere Partei. Das ist doch lächerlich. Weil doch völlig klar ist, dass du einfach einen schlechten Witz erzählen solltest oder deinen Lieblingswitz oder was.
Ja, aber es ist halt Mediendynamik.
Der ist doch bescheuert.
Ja, natürlich ist das bescheuert, aber das ist halt die heutige Welt, die kann ich jetzt nicht, da muss man halt einfach, wenn diese SPD Wahlkämpfe gemacht hat nach dem Motto Bild, Bams und Glotze, dann ist das halt die Folge davon.
Ja, ich finde das fürchterlich.
Man hat halt einfach eine Mediendemokratie aufgebaut.
Die sollen mal alle,
und das ist halt, Punkt, das ist halt die Folge.
Die sollen mal alle wieder ein bisschen klarkommen. Und ein bisschen einfach.
Ja, aber es ist halt diese Folgen
auch davon. Auch menschlicher werden mit den ganzen Schwächen, die so ein Mensch mitbringt. Dann ist es nämlich auch so langweilig halt, und dann haben die Leute nämlich auch wieder Bock auf Politik.
Ja, ich sage.
Meine Meinung.
Naja,
das ist jetzt meine Meinung. Alle Kopf ab. So.
Nach der Revolution an die Wand stellen.
Ja.
Aber das ist halt so.
Ja, Erpresserbrief.
Genau. Was war passiert? Und zwar, wann war das? Letzten Sonntag?
Warte, da war ich hier. Freitag muss das gewesen sein. Da waren wir im Kino und hier, also im Gänseclub und haben hier einen schlechten Film geguckt. Dann sind wir wieder
abends gekommen. Genau, abends sind wir.
Und dann habe ich das nachts noch irgendwie auf Bild.de gelesen.
Genau, es war die Samstagsschlagzeile.
Ja.
Was war passiert? Und zwar hat Steinbrück oder das Ehepaar Steinbrück einen Brief bekommen. Dann steht man fordere Herr Steinbrück auf seine Kanzlerschaft niederzulegen, seine Kandidatur. Sonst wurde er enthüllt, dass er vor 20 Jahren eine Haushaltshilfe schwarz beschäftigt hat.
Ja.
Illegal beschäftigt hat.
Genau.
Um es nicht mal so hier zu beschönigen, sondern einfach illegal beschäftigt hat. Und zwar um Sozial- und Steuer
beizutragen. Genau, einfach schwarz nicht angemeldet, ja. hier genau. Sozial-Dingsbums,
Steuerhinterziehung teilweise.
Und Steuerhinterziehung. Genau. Ja, obwohl Minijob. Eher. Egal.
Also ich weiß halt nicht, wie die damaligen Regelungen sind, damals zu Sachen so.
Ja, ziemlich ähnlich. Ja.
Ah, okay.
Also vergleichbar, sagen wir so.
Okay. Die Bild-Zeitung hat das dann recherchiert. Ich weiß nicht, wie die rangekommen sind. Jedenfalls haben sie dann auch.
Ja, die haben erstmal bei Gertrud nachgefragt.
Genau, die haben dann bei Gertrud nachgefragt. Gertrud hat, ja, da hat sie auch die Geschichte erzählt.
Genau.
Dass die Haushaltshilfe von ihrer Mutter, die hat dort gearbeitet.
Ja, die sind irgendwie nach Bonn gezogen, ja. Und die Mutter hat eben gesehen, die brauchen irgendwie ein bisschen Hilfe. Ja. Und die Mutter hatte eine Haushaltshilfe und hat die gesagt: Hier, ich bezahle meine Haushaltshilfe weiter, aber die kommt dann halt zu euch, ja, und hilft euch erstmal.
Genau.
Weil ihr es nötiger habt.
Genau. So als, quasi als Geschenk, Einzugsgeschenk.
Genau.
Jedenfalls nach einem halben Jahr war irgendwie, hat sie ihren,
ja, das Geschenk bezog, ja, sich auf ein halbes Jahr.
Genau.
Und danach hat Gertrud dann dieser Putzhilfe angeboten, hier, wir beschäftigen dich weiter. Genau. Und dann hat die aber gesagt, nee, geht nicht, weil mein Mann jetzt irgendwie...
Er hatte bei der Botschaft gearbeitet, ist aber wurde gekündigt nach dem Umzug von Berlin nach Bonn. So, dabei hat er seinen Job verloren.
Von Bonn nach Berlin.
Von Bonn nach Berlin,
genau. Ist gekündigt worden und dadurch hat sie...
Keine Arbeitserlaubnis mehr.
Genau, hatte sie keine Arbeitserlaubnis mehr in Deutschland und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ja. Und dann hat ihr Gertrud Scheinbrück wohl 500 Euro in die Hand gestellt und sagt, hier, schenke ich dir.
Genau, und 500 Mark und sag hier...
500 Mark, genau.
Dankeschön und dann funktioniert es halt nicht. Ja. Die Bild hat auch sofort bei der Haushaltshilfe nachgefragt und meinte, ja, das stimmt so.
Genau, die Geschichte im Wesentlichen bestätigt.
Ja. Das Spannende daran.
Und das jetzt, war's.
Das war's.
Eigentlich auch schon.
Ja, die Aufregung war nicht da. Also es, ja, gab das, halt ein paar Skandal-Twitterer von der FDP, die dann, ja, umgemaulzt haben.
Das, was man
die selber Steuerhinterziehung.
Das, was man den. Die wegen Steuer. Der FDP-Politiker, der auch wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde.
Genau.
Ja, aber er schrieb mir ja mal in einem Reply. Er hätte ja gar keine Steuern hinterzogen, sei aber trotzdem verurteilt worden. Das ginge nämlich nach deutschem Recht.
Ja, dann heißt es ja Steuerhinterzieher. Das ist eine korrekte Bezeichnung.
Ja, wenn du wegen Steuerhinterziehung verurteilt bist, dann bist du halt Steuerhinterzieher.
Ja. So, lieber Pornomillionär, so wie ihn die Bild-Zeitung nennt.
Ja.
Das war auch keine Aufregung irgendwie. Die Geschichte war plausibel. Außer als es bestätigt, die Bild-Zeitung hat es auch nicht aufgebucht.
Das Einzige, was man denen halt ankreiden könnte, wäre halt dieses 500 Mark auf der Hand geschenkt. Da könnte man drüber reden, aber wenn halt das Arbeitsverhältnis dann schon beendet war, also das ist halt so eine Grauzone, ja, würde ich jetzt mal sagen.
Aber glaube ich, selbst darum hat sich auch nicht gedreht.
Nee,
darum auch die Bild-Zeitung, der Bild-Zeitungsbericht war auch nicht in der Richtung, sondern der war halt so
genau, es ging einfach
böser Erpresser, so in der Richtung.
Ja.
Was ist jetzt passiert? Und zwar, der Erpresser hat sich geoutet. Und zwar hat er sich direkt bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und sagt, ja, das war ich. Ich habe den Brief aus Versehen abgeschickt. Da muss man sich erstmal fragen, aus Versehen?
Ja, der lag auf so einem Tisch und da war ganz viel für die Post und, ja, das habe ich dann einfach alles weggebracht.
Vor allem das Beste ist, es ist ein Postmitarbeiter.
Ist der da noch? Ich dachte, der war...
Nee, aber er war bei der Post. Ja, aber er hat bei der Deutschen Post gearbeitet, im, genau, Vorstandsbüro, hat das Vorstandsbüro von Peter...
Zumwinkel.
Der verurteilter Steuerhinterzieher ist.
Auch verurteilter Steuerhinterzieher.
Genau. Und jetzt ist die Geschichte...
Auch gelb übrigens.
Auch gelb, ja. Und jetzt dreht sich die Geschichte darum, dass scheinbar diese Geschichte... Also er hat das auf Hörensagen, seinen Pressebrief aufgebaut.
Genau. Und er hat vor allem... als er gemerkt hat, dass die Bild-Zeitung recherchiert, versucht, ja, bei Steinbrück anzurufen, ist auch zweimal durchgekommen.
Ja, und hat versucht, sie zu warnen oder irgendwie, oder sich zu entschuldigen oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann, jedenfalls, was das Spannende ist jetzt, was dahinter ist, der Herr, ich habe jetzt den Namen vergessen, der heißt Ude mit Nachnamen. Nicht verwandt und verschwägert. Hermann Ude war es. Der war auch bei der Jungen Union. Und jetzt könnte es sein, das ist jetzt die Verschwörung oder die Andeutung, die der Tagesspiegel macht, dass in Unternehmenskreisen gesagt wurde, dass Herr Steinbrück politisch erledigt werden soll. Und zwar, da platzt noch eine Bombe. Und zwar auch in Berlin und in konservativen Kreisen. Das ist das Besondere noch. Das heißt, scheinbar war das schon irgendwie bekannt. Das heißt, dieses Gerücht existierte. Und dass der Herr auch noch bei der Jungen Union war, ich weiß es halt leider nicht, das ist unklar, ob er auch bei der CDU ist, Mitgliedschaft hat. Aber eine naheliegende Möglichkeit wäre, dass das tatsächlich lanciert worden ist. Oder dass es mit Absicht, also dass es wirklich kein Ausversehen war.
Ja.
sondern tatsächlich wirklich mit Absicht.
Und auch so, vor allen Dingen so, mit Absicht so kurz vor der Wahl.
Genau, um per Steinbrück eins wirklich doch eins mitzugeben. Und zwar eins wirklich hinterhältig eins mitzugeben. Und zwar von perfider Art, sondern so schon, wie es quasi die CDU mit Christian Wulff gemacht hat und den Gerüchten, dass Bettina Wulff halt vorher eine Prostituierte war. Das waren auch Gerüchte aus der CDU.
Ja.
Und das ist schon, ja, da muss scheinbar im Unionslager oder in konservativen Kreisen, wie es so schön heißt, muss ja tatsächlich nicht die CDU sein, aber es können halt auch nachstehende oder halt konservative Drecksäcke halt, die wollten halt, die haben scheinbar Schiss bekommen, dass es doch noch gut läuft oder so. Und haben da was machen wollen. Und das ist mal ordentlich jetzt in die Hose gegangen, weil es halt falsch war. Und zwar sehr gut, auch so, sehr schnell, einfach als sofort im ersten Bericht als falsch deklariert worden ist oder aufgedeckt worden ist. Naja. Und ich hoffe jetzt, dass es noch rauskommt bis zur Wahl, dass die Union dahinter steckt. Das ist meine Hoffnung. Weil das dann quasi, um mal zu sagen, einfach backslasht. Einfach zurückknallt nach dem Motto, ihr müsst halt mit so schmutziger Wäsche arbeiten. Euch reichen schon keine roten Socken mehr, sondern ihr müsst schon direkt wirklich die dreckigen Socken auspacken. Genau, das war's schon.
Ja. Haben wir das auch mal hier abgehakt. Wo sind wir jetzt eigentlich?
Und dann, wenn wir schon bei Gelb sind, Post, dann gehen wir gleich zur nächsten gelben Organisation.
Ach genau, die Livestream-Kampagne für die FDP, die gibt's natürlich nicht.
Nee, natürlich
nicht. Nein, natürlich gibt's keine
Livestream-Kampagne. Man redet zwar über eine, dass es keine gibt.
Genau, ja. Genau. Uschi hat auch direkt mal gesagt in einem Welt am Sonntag-Interview, also Uschi von der Leyen, nee, es gibt keine Livestream-Kampagne, davon würde ich abraten, ja.
Ja.
Davon rate ich natürlich ab. Westerwelle hat in seinem Wahlkreis, übrigens lustigerweise der Wahlkreis von Ulrich Kelber, den jetzt zweimal voll.
Ach, Bonn.
Bonn, genau, der den zweimal in Folge direkt geholt hat. Mit der dortigen CDU haben die so eine gemeinsame Erklärung oder sowas abgeschlossen, dass man sich dort im Wahlkreis nur, die FDP sich nur auf die Zweitstimmen konzentriert und die CDU sich nur auf die Erststimme konzentriert. Also das ist quasi eine klassische Leihstimmenkampagne.
Ja.
Aber es gibt natürlich keine Leihstimmenkampagne.
Nee,
natürlich. Und ganz davon abgesehen,
kämpft jeder für sich selber.
Kämpft jeder für sich selber und alleine das Erwähnen einer möglichen Leihstimmenkampagne, die wir natürlich nicht fordern, weil das finden wir falsch, führt natürlich nicht dazu, dass es Leihstimmen geben wird.
Ja.
Ist ja alles klar. Ja, dann haben wir das ja auch.
Also die spannende Frage wird für mich sein, also Donnerstag wird die letzte Wahlumfrage von der Forschungsgruppe Wahlen bekannt gegeben. ZDF hat sich ja dieses Jahr dafür entschieden, auch noch am Freitag quasi ein Politbarometer auszustrahlen und quasi diesen niedersächsischen Fall zu verhindern. Also die haben sich halt blamiert, weil sie haben die Umfragen haben gesagt, FDP 4%, 3% und am Wahltag waren es plötzlich 7. Und da haben sich die Forschungsinstitute und haben gesagt, ja, aber es haben die Zahlen am Freitag schon gezeigt, dass das so wäre und man konnte es ja nicht veröffentlichen, blablabla. War Bullshit. Aber die wollen jetzt tatsächlich, und das ist die Frage, was passiert, wenn das ZDF am Freitag sagt, FDP 4%? Dann ist meine Vermutung, dass durch diese Umfrage und dass es die Wahl derart beeinflusst wird, dass die FDP auf 6 oder 7 kommt.
Ich glaube, die FDP ist jetzt schon bei 6 oder 7%. Ich glaube, das wird.
Meinst du?
Ja, ja. Das ist.
Ich weiß nicht.
Also das wird so ähnlich laufen in Niedersachsen. Die CDU wird nicht über 40% kommen. Die werden irgendwo so bei 35-36% landen. Und die FDP dementsprechend bei 7 oder 8. Also.
Ja, aber mich interessiert halt diese Wechselwirkung durch diese Umfrage steht, weil wenn das ZDF dann zum Beispiel am Freitag sagt, FDP 6%, ob dann vielleicht andere zurückbleiben und sagen, okay, dann wähle ich halt trotzdem CDU, weil FDP schafft es ja und dann die FDP schafft es dann nicht. Oder umgekehrt der Fall. Das finde ich halt eine spannende Frage. Weil das ZDF argumentiert nach dem Motto, ja, weil Wechselwähler und spontan, aber eigentlich dadurch komplett, einfach nochmal total die Wahl beeinflusst.
Also ja, ist halt einfach nicht wirklich messbar.
Ja, so. Leider nicht, aber es ist halt.
Also kann natürlich sein, mag mich jetzt jemand eines Besseren belehren, dass da irgendjemand sowas toll ausrechnen kann und da mit sonst wie tollen Algorithmen und Marktforschungsbla da irgendwie. Ne? Aber. Ach nee, Entschuldigung, es heißt ja Meinungsforschung. Es ist ja gar kein Markt. Es unterscheidet sich ja auch alles so extrem voneinander. So. Ja, genau. Hier, dann gibt's noch...
Blaue Socken.
Blaue Socken, genau, die Blaue Socken-Kampagne. Die Bahamas-Koalition.
Ja, Bahamas-Koalition, so schön.
Ja, also wir reden von einer Koalition aus CDU, FDP und AfD.
Nee, Union, FDP, AfD.
Ah ja, stimmt, natürlich. Ah nee, die CSU macht ja nicht mit, weil es gibt ja keine PKW-Maut. Also da habe ich doch alles richtig gesagt.
Ja.
Und da hat Merkel, also Merkel, die, das, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die ist Bundeskanzlerin, die tritt nicht so oft auf.
Ja, das ist eher ein nachtaktives Tier.
Ja, aber die hat angeblich was mit der Regierung zu tun. Die
gerüchteweise, hört man aus konservativen Kreisen.
Hört man, genau. Also die Überschrift bei Reuters heißt, Merkel schließt Pakt mit Anti-Euro-Partei aus. Ja, nee, also so.
Ist eher butterweich, die
Ganz Antwort. Hat sie es nicht gesagt, sondern ihr das Zitat ist irgendwie, die Frage stellt sich nicht wirklich.
Deswegen werde ich sie auch nicht beantworten.
Auf die Frage, ob sich der Wähler darauf definitiv verlassen könne, ja,
ja.
Auf die Antwort, die Frage stellt sich nicht wirklich,
ja.
Hat Angela Merkel geantwortet.
So ist es.
So ist es.
Ja. Das heißt, das Angela super. Merkel hat ausgeschlossen, nichts ausgeschlossen eigentlich.
Ja, genau, weil die Frage stellt sich ja nicht.
Genau, und das Geilste ist, wenn das hier Per Steinbrück gesagt hätte, die Frage stellt sich einfach nicht, dann wäre der Gröhe im Konrad-Adenauer-Haus...
Hätte einen Herzinfarkt bekommen.
Ja, und rote Socken, stimmt genau. Doch gar nicht, ja.
Genau, ja.
Das ist so schön, also ich persönlich, so ekelhaft ich diese AfD finde... So schön finde ich es jetzt einfach, um diesen ganzen konservativen Gesocks einfach so die roten,
ja,
die blauen Socken in die Fresse zu werfen.
Ja, die werden auch, die werden vor einer Zusammenarbeit einfach nicht zurückschrecken.
Nö, natürlich nicht. Macht.
Ja, das glaube ich nicht. Das ist, und
vor allem ist der Euro für die nicht wichtig.
Ach, der Euro vielleicht schon, aber die würden lieber in eine riesen Krachkoalition gehen als in die Opposition.
Ja.
So, und,
Vor allem, weil eine Opposition heißt, Angela Merkel wäre weg.
Und
das heißt Extremes.
Und bis zum nächsten Rettungspaket, ja, könnte man ja auch durchaus erstmal rechtskonservativ durchregieren.
Ja.
So, da findet man ja genug Schnittmengen.
Und im Zweifel holt man sich einfach einen Staatstrag der SPD an die Hand.
Von Ausländerdiskriminierung, obwohl die SPD nicht mit der AfD koalieren wird.
Nee, ich meine aber eher so nach dem Motto Rettungspaket AfD macht nicht
genau.
Mit, aber dann holt man sie einfach in die
große Koalition. Genau, am Ende kann man es dann halt immer noch sprengen, wenn man will, aber ich denke, wir können uns auf die...
Aber kommt die AfD rein? Um jetzt mal direkt mal den nächsten Punkt
einzugehen. Ja, machen wir mal Wahlprognosen. Ich kann mir das durchaus vorstellen mittlerweile.
Das finde ich so scheiße.
Das wäre übel, das wäre ganz schön übel. Da wird sich auch einiges tun in unserer Europapolitik, leider.
Naja, das Problem ist, wir haben in Deutschland, wir haben es
also,
geschafft.
Also leider im Sinne von nicht, weil die jetzt so gut ist, ja. Ja, sondern weil es dann noch schlimmer würde. Ja. Wahrscheinlich.
Also wir haben in Deutschland die glückliche Situation gehabt, dass wir diesen europäischen Trend zur Rechtspopulisten haben in Europa sehr stark Hand genommen. Und Deutschland war bisher nein. Ist nicht so. Irgendwie war einfach so ein Europa-verantwortliches Gefühl in der Gesellschaft, in Parteien. Es hat sich gehalten. Und zwar halt, Deutschland ist halt das größte Land in Europa. Es hatte einfach Gewicht, dass Deutschland nicht diesen Rechtsdriff in der Europa-Frage gemacht hat. Ja. Und wenn es da jetzt doch passiert, dass diese Mischung auf FDP und NPD, die AfD ist einfach in Teilen rassistisch, sexistisch, islamophob, einfach sonderlich ekelhaft. Da ist so eine Lücke.
Ja, und bevor jetzt hier gleich die komischen Assi-Kommentare kommen, guck doch mal in deren Wahlprogramm.
Die haben kein scheiß Wahlprogramm.
Da steht da gar nicht so drin und so sind die ja gar nicht und so. Darum geht's doch gar nicht, was die in ihrem verdammten Wahlprogramm schreiben. Dann kann man auch ins Wahlprogramm der NPD gucken.
Ja.
Die kommt zum Beispiel im Wahlomaten, kommt die auch immer recht gut weg.
Ja, ja,
richtig. Weil die Antworten immer so halb geben und so und ein bisschen verschleiern. Die dulden einfach ein Biotop von ehemaligen Nazis oder jetzt immer noch Nazis, die aber mal in offensichtlichen Nazi-Parteien drin waren und da auch sich in Vorstandsebene, zumindest Umfeld, genau, von Vorständen rumfummeln. Die dulden auch diverse, eindeutig rechtsradikale...
Ja, Zinskritiker, ganzen Schrott, diesen jüdische Weltverschwörungskrempel, alles mit dabei.
Genau, also ja.
So
und versuchen gezielt mit ihren Thesen, gezielt auch in dieses Lager hineinzuwirken. Ja. Das muss jetzt noch nicht mal heißen, dass der komplette Vorstand aus Nazis besteht.
Nö, das tut er ja
oder auch nicht. Aus Verschwörungstheoretikern. Das sind einfach nur wirtschaftlich Rechtsextreme, so ja. Könnte man es gut bezeichnen. Und gesellschaftspolitisch äußern sie sich ja nicht so wirklich, außer dass man irgendwie Schwule nicht so gut findet und das mit den Ausländern ist auch nicht so toll. Ja, und das dulden die eigentlich und dadurch leisten sie dem indirekt Vorschub. Natürlich steht das nicht direkt. Die wären auch dumm, wenn sie es direkt in ihr Programm schreiben würden.
Nee, aber das kannst du aus den Aussagen und dem ganzen Umfeld, das kannst du alles rausziehen.
Solche Kommentare werden auch von uns zensiert. Ich benutze dieses Wort zensiert, ja.
Vollkommen korrekt.
Ja, vollkommen, völlig korrekt.
Ja.
Wir betreiben dann Zensur, wenn.
Genau. So,
hier, ich habe den nächsten Punkt mal gestrichen, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir müssen nämlich gleich los.
Naja, aber warte, nein,
was denn?
Wir müssen immer noch über die Wahlprognosen jetzt lesen.
Ach ja, okay, ich mach's ganz schnell. Weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün werden eine eigene Mehrheit haben und am Ende wird's auf Schwarz-Grün rauslaufen. Vielen Dank.
Und ich jetzt.
Ja.
Kurz ausführen. Also, ich glaube genau auch so: kein Rot-Grün, kein Schwarz-Gelb. Was passieren wird in der es gibt Verhandlungen über eine große Koalition. Möglichkeit, also ich mach mal jetzt zwei Möglichkeiten auf, weil ich mir nicht sicher bin. Erste Möglichkeit, es gibt eine Verhandlung über eine große Koalition und CDU wird so mit breiten Eiern auftreten nach dem Motto und versucht die SPD über den Tisch zu ziehen, dass die SPD sagt, nein, machen wir nicht mit und brechen diese Koalitionsverhandlungen ab. Dann gibt es Neuwahlen, das ist jetzt der erste Weg. Der zweite Weg ist, die Partei findet plötzlich ihr Rückgrat wieder und zwingt der Parteiführung und der Fraktion Duldung durch die Linken auf. Und zwar nach dem Motto, das ist meine zweite Theorie, dass auf dem Konvent das tatsächlich was passiert, da irgendwie ein Ruck durchgeht und dann sich die Führung hinstellt, tut mir leid, wir können nichts dafür, aber es war die Partei. Und es auf die Partei schiebt und das alles super ist, also ein bisschen auch kalkuliert, das kann ich mir gut vorstellen, dass es diese gibt, diese Planspielchen. Und dass wir so eine Per Steinbrück sich im dritten Wahlgang wählen lässt, so das NRW-Modell durchzieht, mit den Linken irgendwie Mindestlohn einführt, Frauenquote, so die 100 Tage, so schön das, was man schafft. Und dann bei irgendeiner Frage sich sagt, okay, funktioniert nicht mehr, wir machen Neuwahlen. Und dann mit dem Ganzen, was man gemacht hat, das tolle Mindestlohn, ihr habt jetzt mehr Geld in der Tasche, dralala, sich rot-grün wählen lässt. Meine Sache jetzt.
So viele Eier hat die Parteiführung nicht.
Ja, nicht die Parteiführung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann... dass die Partei vielleicht auch einmal aufbegehrt.
Nee, glaube ich nicht. Spätestens an der Fraktion wird es scheitern.
Vielleicht, die Fraktion ist ja auch mehrheitlich eher linke Abgeordnete, die sich aber nie durchsetzen können.
Naja, vielleicht, nun wollen wir damit nicht anfangen, das ist auch ein bisschen Wortklapperei, wer sich da alles als links bezeichnet.
Ja,
aber
ja.
Aber egal.
Ja, aber es ist, ich könnte mir, also diese zwei Szenarien stelle ich mir vor. Wir können uns darauf einigen, dass es wieder schwarz-gelb wird oder rot-grün reicht.
Genau, so. Und jetzt machen wir mal hier Endspurt, weil wir müssen.
Ach so, wir müssen gleich los.
Oh, ja, den nächsten Punkt habe ich gestrichen und dafür machen wir jetzt den ganz kleinen Teil
hier. Ja. Ich fange an direkt.
Weiß ich gar nicht. Moment.
Was ist
ja, tatsächlich.
Ja. Was man.
Voltan.
Was war? Voltan?
Voltan. Hieß der nicht Voltan?
Ach so, ach der Gott. Typ? Ach ja, ich hab, der Name ist nicht erwähnt im Artikel.
Moment, ist der nicht
doch, erwähnt? Voltan T.
Ja, genau.
Der Bodybuilder. Nee,
Volkan, Entschuldigung.
Volkan, ja. Ja, ich frag mich, wie der da reingekommen ist. Der hat einfach eine Nacht lang vollkommen sturzbesoffen mit Marihuana und Ecstasy in der Riesenmaschine von Angela Merkel gefeiert.
Ja, und irgendwie ist das gar nicht so, wie ich durch die Presse gegangen. Das war schon Ende Juli.
Ja, aber ich habe den Artikel tatsächlich auch nur auf Spiegel Online auf Englisch gefunden.
Genau, im ausländischen Teil von Spiegel Online.
Ganz lustig. Aus welchen Gründen auch immer. Aber der Unterschied ist hier, Volkan the Intruder, Man in Underpants partied in Merkel's Jet.
Ja, total geil. Also der ist irgendwie da, war auf dem Flughafen im Rollfeld, warum auch immer. Das war ein abgesperrter Militärbereich des Flughafens. Und hat dann den Jet da gefunden, den konnte er irgendwie aufmachen und ist da irgendwie reingekommen und die Cockpit-Tür war auch nicht abgeschlossen und hat dann im Cockpit Knöpfe gedrückt, hat sich bis auf die Unterhose ausgezogen, hat einen Feuerlöscher
geleert,
ausgesprüht, hat sich dann da irgendwie Pillen eingeworfen und hat dann noch auf dem
und hat noch die Polizei ein paar Stunden in Trab gehalten.
Ja, ganz großartig. Schön, kann man schön nachlesen. Schön. Ja, dann noch ein kleiner Hinweis. Es gibt was ganz Tolles, habe ich gefunden. Und zwar gibt es für die alten Original-Star-Trek-Folgen von einem hier nennen wir es mal Künstler, designte Plakate für jede einzelne Folge. Ist eher was für Trekkies, aber die sind ganz schön. Wir haben was verlinkt. Da kann man auch so ein komplett Buch kaufen.
Hast du gekauft?
Über Amazon? Nee, habe ich nicht gekauft. Und man kann auch immer so Poster im Viererpacken kaufen im Star Trek Shop. Allerdings habe ich dann gemerkt, kommt man ohne VPN nicht mehr in den amerikanischen Star Trek Shop, sondern wird auf den deutschen umgeleitet. Total bescheuert.
Tatsache.
Und
was ist das für ein Shop?
Ja, ja, genau. Das habe ich mir dann auch gedacht. Und da kosten dann irgendwie, gibt es die dann auch bloß mit Acrylglas verdingst und dann kriegt man 4 Stück für 160 Euro oder so. Das ist dann auch ein bisschen zu teuer. Ansonsten so $35 für 4 so Plakate, die ich wohl noch abdrücken können. Naja, egal. Aber da sind echt ein paar schicke dabei, gerade wenn man die Folgen kennt.
Zu unserer alten Heimat.
Ja.
Oder unserer richtigen Heimat, keine Ahnung.
Ja, man weiß es nicht.
Explodierende Luftbetten. Da hat der Herr, hat seine Luftmatratze war kaputt. Und dann hatte die halt mit so Sprühzeug, was man für Autoräder benutzt, um die zuzumachen, die Löcher, reingesprüht und hat dann die elektrische Pumpe angeschlossen und ist dann 150.000 Euro Schaden.
Ja. Ja, halt.
Eine Explosion ausgelöst.
Niedersachsen.
Ja. Land der Schafe und Schweine.
Und
wie war es?
Philipp Rösler und David McAllister und Ursula von der Leyen.
Oh.
Ja.
Ganz schlimm, dieses Land.
So. Und dann gibt's noch.
Wir fahren nach Uruguay.
Was? Ach ja, tatsächlich, ne? Uruguay, genau. In Uruguay soll jetzt auch ganz kurz Marihuana legalisiert werden. Also der Staat will es selber anbauen, selber vertreiben, zu einem Festpreis nicht an Minderjährige verkaufen. Man kann sich selber ein paar eigene Pflanzen züchten. Man kann sich in Cannabis-Clubs zusammenfinden und da ein paar mehr Pflanzen züchten. Die medizinische Nutzbarkeit von Cannabis-Produkten soll gefördert werden. Und das war's.
Also quasi der richtige Weg.
Und dann besteuert werden, halt den Drogenkartellen ein bisschen das Wasser abzugraben. Da wird natürlich völlig richtig in dem Artikel gesagt, naja, aber Jungs, passt mal auf, das ist natürlich jetzt nicht ganz grundlegend falsch, was ihr da macht, aber damit werdet ihr die Drogenkartelle nicht besiegen, weil die sich natürlich schon viel breiter aufgestellt haben. Aber das ist immer so.
Ja. Der Schwarzmarkt wird immer was finden. Ja.
Die sind immer breit aufgestellt. Der Witz ist auch, dass aus so Kartellen, aus so organisierter Kriminalität auch immer wieder lustigerweise später recht erfolgreiche große Unternehmen hervorgehen, die dann sozusagen den Weg in die Legalität irgendwann finden, was auch ganz interessant ist. Aber natürlich klar, das schafft man nicht, weil der Zug ist halt abgefahren.
Ja. Ja?
Da kann man jetzt nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Genau. Und zumindest aufpassen, dass die Leute nicht auch noch, wenn sie zum Beispiel drogenabhängig sind, auch noch extra ausgebeutet werden von eigenartigen Menschen, sondern ganz klar mit medizinischer Betreuung und Prävention.
Portugal halt.
Im Rücken, dass denen geholfen werden kann. So.
So, und dann noch, wenn wir schon bei bösen Organisationen und Kartellen sind, das weltweit kleinste Pony in Italien wurde gekidnappt und man vermutet, die Mafia dahinter hat. Das kleine Ding, Charlie, ist 63 cm hoch, ist ziemlich süß, und wurde jetzt gekidnappt.
Und zwar ist das ich habe es mir sagen lassen von der Frau, ich habe auch schon wieder vergessen, wie es heißt.
Ach so.
Die Rasse. Scheiße. Wie ist das noch? Reichen wir nach, nächstes Mal. Wie heißt denn das?
Es steht auch hier nicht im Artikel, welche Gattung das ist.
Falli-Dingsbums. Was? Also keine Shetties, so, die kennt man ja. So, Shetland-Ponys. Sondern die hießen.
Ja.
Mini.
Ist aber auf jeden Fall ein Pferd. Darauf können wir uns einigen.
Mini-Pony.
Mini-Pony. Googlest du jetzt Mini-Pony?
Ja.
Und was kommt raus?
Miss Mini-Pony. Mini-Pony Deutschland.
Mini-Pony.
Ah, warte mal, ich gebe mal einen Mini-Pony-Rassen. Das ist doch gut. Liste von Pferderassen. Miniaturpferd. American Miniature Horse. Nein, das war's nicht.
Das ist auch nicht nach Größe sortiert. Das ist ein bisschen blöd.
Gott, wie hieß das noch? Ich glaube, es fing entweder mit F oder mit V an. Irgendwie sowas. Ah, Falabella, glaube ich. Genau.
Farabella?
Falabella.
Falabella.
Ja. Eine argentinische Miniaturponyrasse. Sie gehört zu der kleinsten Rasse der Welt.
Ach so.
Ja. Haupteinsatzgebiet, sagt die Wikipedia, Showpony und Kutschpony, Klammer auf, für kleine Kutschen, Klammer zu.
Ordnung, Ordnung muss sein.
Ja. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Restabend und wir vergnügen uns jetzt anderweitig.
Ciao.
Tschüss.